In diesem Hörspiel Hexenjagd in Lerchenbach ist so ein absurder Fehler drin, da müsste man eigentlich alle entlassen für. Nachträglich.
Der Rose.
Unterwegs mit dem fliegenden Hexenbesen auf der A3. Aber ab Montabaur nur noch stockender Verkehr mit vorübergehendem Stillstand. Egal, dabei sein ist alles. Dabei sein bei Ausnahme der Rose, dem hochsensiblen Podcast über Hörspiele. Vorne auf dem Besen sitzt er. Düster, verwegen, Bluttropfen in den Mundwinkeln. Ein Antagonist zum Dahinschmelzen.
Felix Scharlau.
An ihn geklammert, wie ein verrücktes Äffchen ich. Bleich, entstellt, der Musikjournalist der Herzen, Linus Volkmann. Wir ziehen euch heute mit rein in einen TKKG-Klassiker, der außerhalb der Millionenstadt stattfindet. TKKG Folge 18, Hexenjagd in Lerchenbach.
Ich lach mich tot, Willi hat sich in die Hosen gemacht.
Was? Was ist los, Gabi? Tatsächlich. Hey, Klößchen, schäm dich. Wie kann das passieren?
Du übergeschnappt? Wer hat hier in die Hosen gemacht?
Du, Klößchen.
Du müsstest dich mal von hinten sehen.
Albernes Volk.
Ja, herzlich willkommen, Felix, auch dir zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe gedacht, komm, machen wir doch mal wieder was zusammen.
Bei dir merkt man schon, du scheinst wirklich ein bisschen Fieber zu haben. Also, weil eben, als ich das Heizungsventil hier, die Batterie getauscht habe und du gesagt hast, ich muss noch den Vortext schreiben, da hast du ja richtig, das ist ja fast schon Fieberwahn gewesen oder so, Kafkaesk, was du da gerade vorgelesen hast.
Ja, das soll ja eigentlich immer so ein bisschen überdreht sein. Also ich bin jetzt gar nicht unzufrieden damit, was ich jetzt hier zum Einstieg gesagt habe, Felix. Aber ich bin natürlich unzufrieden, dass ich heute Morgen das Skript mir angeschaut hatte und gesehen habe, dass ich die Begrüßung noch nicht geschrieben hatte. Mhm. Das wiederum liegt daran, dass ich die Sachen ja dann immer schon so weit im Voraus mache, dass wenn dann vielleicht noch was offen ist, denkt man, naja gut, ich habe ja noch 6 Monate Zeit, bis es dann soweit ist. Und dann denkt man, oder ich denke dann, ich habe es ja schon gemacht und jetzt habe ich siebenteils bemerkt, dem war gar nicht so. Hat es dir nicht gefallen?
Doch, ich habe ein bisschen Probleme gehabt zu folgen, aber kein Problem. Unsere Hörenden kriegen das alles hin. Für alle, die noch nicht Hörende waren, das ist ein Podcast über Hörspiele. Und jedes Mal besprechen wir ein Hörspiel, einmal suchst du dir das aus, einmal ich. Und heute bist du dran und bist, wie du schon gesagt hast, wieder in der Melonenstadt gelandet.
Genau, ich weiß ja immer nicht, Felix, so was will man machen, einfach die großen Themen. Wenn man aber nur die 3 Fragezeichen macht und TKKG, dann denke ich immer so, oh Gott, ist das langweilig. Die Leute denken, wir haben überhaupt nichts drauf, wir sind wie die ganzen anderen uninteressanten monothematischen Podcasts. Und dann machen wir wieder sowas Verrücktes, weißt du, wie der Pfarrer mit den Laseraugen oder was du zuletzt hattest, das Tiger-Team. Und da denke ich dann wieder so, oh Gott, das hassen alle Leute, es ist zu speziell. Also, kennst du das? Anleitung zum Unglücklichsein? Ich denke immer, es ist falsch, was wir machen.
Ja, ich meine, dass die Zahlen da andere sind, das ist auch tatsächlich so. Tiger-Team, weiß ich nicht, muss ich mal reingucken, ich glaube, das haben nicht viele Leute gehört.
Ach Gott, ja, aber jetzt eben deshalb wieder Hexenjagd in Lerchenbach, finde ich ein super Thema, was ich mir da ausgesucht habe. Es ist ja meine Folge, die Ungeraden. Wo sind wir eigentlich gelandet jetzt gerade? Also die wievielte Podcast-Episode, Ausnahme der Rose, ist das?
83, glaube ich.
83. Ich habe immer die geilen Nummern, finde ich. Obwohl, du hast dann demnächst 84, ist ja auch ziemlich legendär.
Ich habe auch 88.
Ja, sehr schön. Ja, da können wir uns bestimmt einiges erwarten. Denn Felix, wer dich noch nicht kennt, weiß, du bist jemand, der sich sehr für Geschichte interessiert. Und damit meine ich ausschließlich für das Dritte Reich.
Ich muss lachen ein bisschen, weil, oh Gott, nee. Ich habe mir neulich schon wieder irgendwas angeschaut. 6 Stunden lang. Das ist wirklich schlimm. Nein, ich habe keine Faszination fürs Dritte Reich. Das Dritte Reich ist in meiner, habe ich schon mal gesagt, ist gar nicht so lustig auch, ist in meiner Familie sehr präsent gewesen, in meiner Erziehung auch sehr, sehr präsent gewesen. Holocaust und so war ein Riesenthema und deswegen habe ich da so mit Grauen, interessiert mich das so ein bisschen. Aber müssen wir jetzt nicht drüber reden. Spielt aber in der Folge hier ganz am Rande ja eine Rolle, um mal so ein bisschen die Leute, die jetzt so oberflächlich dieses Hörspiel kennen, die denken, ja, ist ja wie immer die Jugendbande dies, das, irgendeine Lehrerin. Nein, du wirst uns ja nachher noch erzählen, dass der Zweite Weltkrieg hier ja richtig reinragt in dieses Hörspiel.
Absolut. Also man merkt eben, dass TKKG keine richtige Nachkriegserzählung ist. Das Hörspiel ist von 1982, aber dass jemand, der das geschrieben hat, dass der natürlich noch näher dran ist, auch mit seiner Jugend vielleicht, als wir das uns heute vorstellen können. Felix, du bist ja kurz nach 1945 geboren. Wie geht es dir denn heute?
Ich zögere gerade, weil ich noch rechne. Ich hänge noch bei dem Punkt, den du eben gesagt hast. Wenn mich nicht alles täuscht, ist ja 1982 auch tatsächlich näher am Zweiten Weltkrieg als wir an 1982. Also da sieht man mal wieder. Deswegen habe ich deine Frage gerade nicht gehört, weil ich so im Kopf so geschaltet habe. Was hast du mich gefragt? Entschuldigung.
Ich habe dich gefragt, wie geht es dir denn heute?
Ach so, das ist ja eine einfache Frage. Mir geht's ganz gut, eben auch schon geplaudert im Vorfeld, man ist ja nur noch krank. Und jetzt gerade habe ich so ein kleines Loch, deswegen hast du jetzt auch diese Krankheitslast scheinbar übernommen. Mir geht's gut, ich war gerade in London. Das ist diese Stadt zwischen Nordsee und Atlantik. Da war ich, kennst du vielleicht schon mal gehört.
Aber was hast du denn da gemacht? Schallplatten gekauft und Doc Martens oder was?
Nee, natürlich drüber nachgedacht. Nein, das Witzige ist, ich habe tatsächlich mir alle Sehenswürdigkeiten angeschaut, die man sich da so anschaut, weil ich die alle noch nie gesehen habe. Alles. Tower, Madame Tussauds, dann jetzt das London Eye, alles Mögliche. Ich habe sogar eine Führung im Stadion von Arsenal London gemacht. Für über 30 Pfund, weil ich tatsächlich, ich war schon häufiger in London, aber früher entweder geschäftlich oder auch privat, aber ich habe mir nie irgendwas angeschaut.
Oh, geschäftlich, Diamantenhandel oder so.
Ja, genau.
War es schön, also hat es euch gefallen oder warst du alleine da?
Ich war ganz alleine da. ich war familiär da und ich fand es ganz gut. Auch da komplett krank gewesen, alles auf Schmerzmittel gemacht, aber da kam, also wenn man muss, dann geht's ja auch. Normalerweise. Ne? Also außer man ist jetzt so richtig, also Durchfall ist so ein Problem dann vielleicht. Aber wenn du jetzt nur so Erkältungsscheiß hast, dann geht das ja alles. Dann muss man sich halt irgendwie voll pumpen. Und ich fand es interessant, dieses Land, also man hat so eine Hassliebe hat sich sofort aufgebaut, ne? Ist ja wahnsinnig schwierig mittlerweile da hinzukommen, weil stimmt. Die dann mit diesem Brexit und so und dann irgendwie, oh, ich brauche noch einen Reisepass, oh, das reicht jetzt nicht mehr, jetzt muss ich den Express-Reisepass bei der Stadt Köln beantragen für 73 Euro und dann musst du noch ein Visum, das ist nicht schwierig, kostet aber auch wieder Geld und so, ne, und also wirklich ätzend alles. Und wenn man dann da ist, finde ich es aber interessant, weil das alles mittlerweile ja so modern ist oder längst schon so modern. Ich habe kein einziges Mal diese blöde Währung, die man da ja auch theoretisch bräuchte, das Pfund, kein einziges Mal einen Pfund in der Hand gehabt, weil du überall nur noch dein Handy durchziehen kannst. Also wir haben gar kein Geld getauscht. Das ist klar, Quatsch macht man nicht mehr. Und das fand ich dann wiederum sehr angenehm eigentlich, wenn man mal da war.
In Skandinavien ist das ja auch schon so, in Deutschland und in Österreich, wo Red Bull regiert, da wird immer noch auf dem Bargeld bestanden.
Aha, hat das Red Bull durchgesetzt oder wie?
Das war die Sache von Mateschitz, der Gründer von Red Bull. Und der hat ja immer sich sehr dafür eingesetzt, dass Bargeld nicht verloren geht und dass nicht alles eben digital funktioniert. Mhm. Sein Vermächtnis, darauf spucken wir heute, denn er ist ja auch mittlerweile verstorben.
Ja, ist ja auch ein schöner Link zu TKKG. Da geht es ja auch viel um Bargeld. Aber erzähl du doch mal, was du so privat machst. Ne? Der Frühling kommt, man ist ja viel draußen. Hast du da irgendwas erlebt?
Ich finde es lustig, dass du gesagt hast, wenn du jetzt gerade gesund bist, dass das Loch ist in deinem Alltag. Also normalerweise, früher hat man ja gesagt, so, ach, ich hatte eben so eine Delle, da war ich krank. Jetzt ist quasi die Delle, wenn man mal gesund ist. Freut mich. Ja, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie nicht so gut drauf wie so eine Videospielfigur bei Street Fighter 2. Wenn man so guckt, die Energieleiste ist irgendwie, hast du das Gefühl, entweder wird sie nie mehr voll oder das kann es doch nicht sein. Da war doch mal mehr. Aber ja, für einen Podcast habe ich mich jetzt hier nochmal hochgepusht. Und was ich erzählen kann, zum Beispiel, ich habe, jetzt ist ja auch Frühling wieder, den Dachgarten. Wir haben die Möglichkeit, ein paar Pflanzenkübel auf dem Dach zu bestellen hier. Und die waren, die gab es schon von den Vormietern. Das sind eben so Plastikwannen. Wusstest du, dass das ganz teuer ist, wenn man das im Gartenfachgeschäft kauft? Einfach nur Plastikwannen kosten dann 30 Euro. Also ich habe auch das Gefühl, von uns Gärtnern, wir sind die Melkkühe der Nation.
Ja, ich habe aber generell das Gefühl, der Baumarkt ist so ein bisschen die andere Tankstelle. Also da ist alles gefühlt doppelt so teuer, wie ich es erwarten würde, eigentlich, wenn ich es kaufe. Und manchmal denkt man so, ach krass, das ist jetzt ja mal nicht doppelt so teuer und freut sich total, weil es nur ein Drittel teurer ist oder so, als man dachte. Ich finde generell alles so Fantasiepreise.
Das habe ich auch wieder erlebt und diesmal war es aber so, dass auch die Erde, ne, Erde denkt man, naja, die ist ja immer da und in diesen Kübeln und die ist auch noch von den Vormietern. Aber jetzt immer, wenn ich da mal umgegraben habe, dann haben die Larven und Maden geschrien, Licht aus. Und dann war irgendwie klar, kein Wunder, dass die ganzen die Nutzpflanzen, die wir da ansäen, dass die es nicht so richtig schaffen, weil da ist halt zu viel Getier drin. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt endlich die Erde tauschen. Ist ja klar, Dachgarten, da musst du erstmal säckeweise Erde aus dem Baumarkt oder aus dem Gartenbaumarkt nach oben schaffen. Das war schon sehr aufwendig. Haben wir dann die Erde ausgetauscht und dann war die Erde voller Schneckeneier, die wir gekauft haben.
Mhm.
Und dann habe ich diese Erde wieder ausgetauscht, also natürlich schon völlig fertig am Wochenende. Ich dachte ja, ich bin dann durch, trug dann auch diese Erde wieder runter, kaufte neue Erde bei Tegut, auch einem Anbieter, kommt glaube ich aus der Schweiz. Und da gab es dann auch zufällig noch Erde, so Bio-Erde. Und dann stehe ich an der Kasse, versuche da diese riesigen Erdeimer auf das Band zu wuchten und es kommen mir ganz viele kleine Fliegen aus diesem Ding entgegen. Also auch da. Und dann wuchte ich die da wieder runter, wütend, und bin jetzt dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Und jetzt haben wir keine Erde mehr, weil ich nur kontaminierte Erde gekauft habe. Und Felix, frage ich dich, welcher Gott hat das denn zugelassen?
Ja, ich bin so wenig drin, dass ich mich gefragt habe, ist das nicht sogar gut, wenn man da so Nutztiere, so kleine hat? Aber wahrscheinlich nicht, die fressen dann einfach alles, meinst du? Also ist das nicht normal, dass da irgendwelche Würmer drin sind? Ist das nicht Teil des Games?
Nein. Also ich denke schon, dass man nicht verhindern kann, dass letztlich auch Insekten in der Erde drin sind, aber dass man die vielleicht nicht schon gleich mitkaufen sollte. Irgendwelche Fliegenpopulationen, das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen sehr eklig. Und natürlich auch Schnecken sind nicht so günstig, wenn man gärtnern will. Aber worunter wir auch sehr gelitten haben, waren Ameisen. Also man denkt auch so, Ameisen, die Polizei des Waldbodens, kennt man ja aus Biene Maja noch. Aber das ist aber auch so eine Polizei, wo man sagt, da müsste vielleicht jemand mal drauf gucken bei dieser Exekutive. Die richten ganz schön viel noch drüber hinaus an.
Ich hänge noch so ein bisschen bei dem Wort Bio-Erde. Also, ne? Ja, ich habe die konventionelle Erde gekauft, die in einer Fabrik hergestellt wurde. Das ist aber die Bio-Erde ist die echte Erde. Naja, vielleicht musst du dann einfach mal hier deinen PKW aus der Garage rollen, dir Starthilfe geben lassen und mal im Taunus mal selber schön ein bisschen mit der Schaufel, Kofferraum, direkt in den Kofferraum rein, so eine Tonne und dann wieder in die Stadt zurückfahren.
Eigentlich schon. Und dann ist man zu faul und lässt dann einfach im Kofferraum wachsen und gießt dort dann. Ja, also wer sich auskennt mit Erde, bitte schreibt mir, was und wo ich welche bekomme, bei der ich dann nicht gleich wieder so enttäuscht bin. Es ist ja eh klar, dass wenn ich da Tomaten anpflanze, dass sich das nicht gerade rechnet vom Aufwand her, den man betreibt und von dem Ertrag. Aber es soll ja irgendwie so schön sein. Es soll einen ja auch beruhigen. Und dann immer wieder diese Tobsuchtsanfälle beim Gärtnern, das bekommt mir nicht so gut. Du bist ja nicht so ein Outdoor-Typ. Hast du mal irgendwas gepflegt auf, weiß ich nicht, auf deinem Balkonkasten? Hanf hast du doch mal angebaut.
Ja, genau, richtig, unterm Dach. Ja, nee, auf dem Balkon, da wird's dann ganz schnell irgendwie 70 Grad, da ist dann nur noch Sonne, also geht eigentlich alles kaputt. Da kann man so zwei Pflanzen auf der Welt gibt es, die kann man da irgendwie haben, die gehen nicht sofort kaputt, aber der ganze Rest, das ist immer schwierig. Wir haben zu wenig Schatten.
Ah ja, also habt ihr da gar nichts, einfach nur einen Kasten Bier, den ihr da in der Sonne stehen habt.
Ja, und so Kübel mit so alter Erde und dann freut man sich jedes Jahr, weil da wächst dann so Unkraut raus. Und manchmal sogar die Pflanze, die vor 3 Jahren schon drin war, kommt dann wieder, aber meistens Unkraut. Und das, wenn man das schön gießt, ist es auch so schön buschig, da kann man drauf gucken und so bleibt das dann.
Ach, du bist, glaube ich, der richtige Gärtner. Du bist einfach so Zen. Da geht es nicht um Ergebnisse, sondern einfach nur um ein bisschen erstaunt zu sein, dass die Natur immer wieder das hervorbringt. Also Felix, vielen Dank für diesen Impuls. Ja. Vielleicht sollte ich auch einfach aufgeben und im Einklang mit den Tieren und dem Unkraut leben.
Ja, da fliegen dann auch immer die Vögel dann aufs Geländer und gucken so, gibt's hier was zu picken? Und dann siehst du so im Gesicht der Vögel, Amsel, Drossel und so weiter, Elstern, ganz viele, echt so ein Kopfschütteln, so what the fuck, ne? Und dann fliegen sie wieder weg, gehen woanders hin.
Felix, das ist ja wirklich sehr schön, was du uns hier alles mitgibst. Wie sieht's aus? Wollen wir mal voranschreiten im Protokoll? Und zwar, dieser Podcast hat einen Ablauf. Ne? Man denkt jetzt so, ach Gott, da reden random zwei Typen über ihr Befinden. Aber so ist es ja gar nicht. Ne? Es geht hier erstmal persönlich los und dann geht es weiter zu den Sachen, die wir hier bekommen haben. Und zwar Feedback.
Ich habe ein ganz kurzes Feedback bekommen von Matthias. Und zwar hatte Matthias uns Geld zukommen lassen. Du hattest ja, wir haben es ja mehrfach erwähnt, du hattest ja irgendwie neulich plötzlich im Affekt hier gesagt, wer uns mehr als, was war es nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. 20 Euro zukommen lässt, der kriegt einen Download-Link für die vergriffene Kassette, wo wir eine Bonusfolge, also eine beziehungsweise zwei ganz kurze Bonusfolgen aufgenommen haben. Und das hat hier Matthias kommentiert, dass ich ihm dann diesen Link geschickt hatte. Und dann schrieb er, klasse, vielen Dank, der Download hat funktioniert. Jetzt muss ich das nur noch auf eine Kassette überspielen, das MP3, diese Kassette bedrucken, einen Blister basteln, bei einem Toyboy-Shop einbrechen und die 3.000-Euro-Kassette gegen meine Kopie austauschen. Es ist beinahe schon zu einfach. Das versteht jetzt kein Mensch. Es hat damit zu tun, dass der Toyboy-Shop ist der Shop, wo wir die Kassette verkauft haben und der Betreiber hat eine noch übrig und hat die zum Spaß für 3.000 Euro online gestellt. Und was er hier auch natürlich meint, ist eine Anspielung, du weißt es sicher, auf die TKKG-Folge, die wir besprochen haben vor einigen Ausgaben, wo Falschgeld in einem Tresor mit echtem Geld ausgetauscht wird. Ein geniales Verbrechen und das hat er hier kongenial verwoben. Liebe Grüße, also, Matthias, Grüße zurück.
Ja, vielen Dank für die emotionale Unterstützung. Also es ist natürlich auch toll, wenn man merkt, dass die Leute in diesen Themen, die wir hier aufmachen, tatsächlich dann auch drin sind. Also dass nicht nur wir darin leben, sondern auch anderen das Spaß macht.
Hat dich denn auch was erreicht?
Felix, ich habe noch etwas. Es gibt ja das sogenannte Hate-Feedback. Das heißt nicht, dass die Leute uns abhassen, sondern das ist das, was ich einbringe, um endlich dir nochmal zu sagen, wo du falsch lagst.
Sehr gut.
Und zwar habe ich bekommen von der beliebten Hörerin 3 hoch 3 einen Kommentar zu Garfield. Wir hatten vor 2 Ausgaben über Garfield gesprochen. Felix, du wirst dich erinnern, da ging es um dieses Hörspiel mit H.P. Kerkeling als Garfield, war nicht so gut, aber es hat sehr viel hergegeben, weil es dann doch so schlecht war, dass es wieder interessant wurde. Und da gibt es eine Szene, auf die bezieht sich unsere Hörerin 3 hoch 3. Ey, und wie Felix einfach behauptet, man würde liegt hören, wenn man es erwartet. Dreckige Lüge, hab es mir 10-mal angehört, er sagt legt. So, das versteht man jetzt natürlich auch nicht, aber deshalb hören wir es einfach auch nochmal.
Ja, da legt er, unser Held.
Felix, das war eine Szene aus diesem Hörspiel. Wir hatten sie auch beim letzten Mal eingespielt. Da heißt es dann, ah, da legt er, also der Kater. Und du weißt ja, als jemand, der sich sehr mit Sprache auskennt, es müsste ja heißen, da liegt er. Und dann habe ich dir das präsentiert vor 2 Folgen und du hast gesagt, ach nee, wenn man sich so drauf einstellt, dann hört man liegt. Und dann war ich on the screen total verunsichert und dachte so, Gott, wahrscheinlich hat Felix recht und es ist gar kein toller Fehler, den ich hier gefunden habe. Und habe es mir dann auch später nochmal angehört und dachte so, wie kam Felix auf dieses liegt? Und freue mich natürlich, dass das hier auch von einer Hörerin angemerkt wurde. Aber ihr habt es jetzt alle auch selber gehört, urteilt, wie ihr mögt.
Ja, ich habe sowas, aber ich habe ja sowas Versöhnliches in mir und ich wollte so eine Brücke bauen auch zu dem Macher dieses Hörspiels damals, der das da vielleicht verbrochen hat, weil der spricht ja auch diese Szene. Das ist ja der Autor und Regisseur gewesen und vielleicht muss es da schnell gehen. ich glaube schon, man kann das auch an, ach, ich weiß es einfach nicht. Aber ich kann schon mal spoilen, ich will, dass die Leute einfach dranbleiben. Weißt du, die denken schon wieder, sie könnten jetzt abschalten. Nein, sie sollen dranbleiben. Das mit legt und liegt, ja, egal wie ihr das seht, das ist ein absoluter Scheißdreck gegen den groteskesten Hörspielfehler der Welt, den wir heute erleben werden. In diesem Hörspiel Hexenjagd in Lerchenbach, wir werden am Schluss drüber reden, ist so ein absurder Fehler drin, da müsste man eigentlich alle entlassen für. Nachträglich. So.
Das finde ich gut. So ein Cliffhanger, das, ja. das macht schon Spaß, aber es lenkt mich nicht davon ab, dass du immer noch nicht zugegeben hast, dass es legt, heißt in diesem Scheiß-Zitat. Da legt er. Das ist hier auch bei mir und Quitty Seeds, meinem Lover, ein Running Gag geworden. Das heißt, immer wenn dann irgendjemand von uns gestürzt ist oder so und dann sagt der andere immer, ach, da legt er.
Und dann großes Lachen, während der Unterschenkel so 90 Grad zur Seite gebogen ist. Ne, da kommt man direkt gut drauf. Sehr schön.
Oh Gott, bitte, rufe 110. Haha, da legt er. Und dann ist aber schon wieder gut, ja.
Ja, klasse. Es kommt auf die Einstellung an.
Dann sind wir ja eigentlich schon mit dem formellen Teil durch. Gibt es noch etwas, was du mit mir teilen möchtest, mit mir, deinem ältesten Freund? Das wissen die Leute ja wahrscheinlich gar nicht. Die denken ja, wir sind so zwei Journalisten, die sind irgendwie zusammengewürfelt worden von einem Verlag, von einer Medienmacht. Aber nein, wir sind ja wirklich Freunde. Ich sag's einfach mal.
Von Podigee zusammengecastet worden, während Corona, als es mit den Podcasts so abging. Ich habe tatsächlich jetzt gar nichts mehr zu fragen.
Ja, wir haben ja was vor uns. Ich finde, du hast ja jetzt auch schon so die Brücke geschlagen auf diesen Fehler, der uns dann noch erwartet. Ich habe auch noch einen Fehler in dem Hörspiel. Also wir werden einiges hier auch wieder so outpointen können, wo man dann mit so gütigem Spott sagen kann, hahaha. Deshalb gehen wir doch einfach langsam mal rein. Wenn ihr uns schreiben wollt, kannst du noch mal deine Postadresse durchgeben, Felix?
Genau, das ist Felix Scharlau, Mühlenweiherweg 17. Nein. Also, wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr zum Beispiel benutzen die E-Mail-Adresse Ausnahme der Rose mit 2R at gmx.de. Ihr könnt uns aber auch auf Instagram finden, denke ich mal. Bitte gebt uns irgendwelche Sterne bei Spotify und so weiter, kommentiert, empfehlt uns weiter, wenn euch das gefällt hier. Und ihr könnt auch an die gleiche E-Mail-Adresse immer noch ausnahmederose@gmx.de über PayPal ein bisschen Geld rüberwachsen lassen, so wie es letzten Monat Matthias Valentin, Nicole, die es übrigens, glaube ich, jeden Monat macht, wenn ich das richtig sehe. Und spätestens jetzt, wo ich es gesagt habe, kann sie davon auch nicht mehr abrücken. Das ist das Tolle. Und auch Ines gemacht haben. Vielen Dank, das hilft uns hier sehr. Und jetzt gehen wir mal nach Lerchenbach, würde ich sagen, oder?
Sehr gerne, Felix.
Herzlich willkommen in Lerchenbach. Ihr seid sicherlich erhitzt von der langen Fahrt. Jetzt gibt es erstmal Limonade und was zu futtern.
Moment noch, ein Schmierfink hat was auf ihren Wagen geschrieben. Auf der anderen Seite.
Was? Wirklich? Das muss ich mir ansehen.
Er hat Hexe an die Tür geschrieben.
Das ist leider nichts Neues. Im Dorf gilt ich als Hexe.
Das ist doch ein Scherz, oder?
Nein, Gabi. Ich bin wirklich als Hexe verschrien.
So als richtige Hexe? Mit bösem Blick und Zauberkräften?
Willi. Ja, als so eine.
Toll.
So ein fantastischer Einspieler, der macht doch richtig Lust auf dieses Hörspiel, der macht Lust auf Ausnahme der Rose und was sie uns dazu wieder ausgegraben haben. Felix, aber trotzdem an dich die Frage, warum habe ich diese Folge eigentlich ausgewählt? Du kennst mich ja gut genug.
Ja, das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nicht, weil du dich so vor Hexen gruselst vielleicht?
Nein, ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, wegen Tiger-Team und der Pfarrer mit den Laseraugen, dass wir ja manchmal so spleenige Titel haben. Und dann möchte ich auch immer wieder, dass unser Podcast aber auch so viel Good-Namen hat. Also, dass wir schon etwas von der Strahlkraft von so einer klassischen TKKG oder Drei-Fragezeichen-Folge profitiert. Weißt du, du guckst dann da rein und siehst dann, ach, das ist eine Folge, da kann ich was mit anfangen, da drücke ich mal drauf und da holen wir die Leute rein. Und natürlich meine ich auch mich selber damit, denn das sind dann so Folgen, die muss ich mir ja nicht erschließen, so wie beim Tiger-Team, um wen geht es eigentlich und dann so ganz viel erklären, sondern hier steht ja eigentlich alles schon mal fest. Wir wissen, was die Kulisse ist, TKKG, die Millionenstadt, die ganzen ProtagonistInnen. Und da kann man dann vielleicht auch noch mal ein bisschen anders drauf gucken und ein bisschen anders agieren. Also so ist das für mich. Das ist für mich auch so ein Feel-Good-Ding.
Das freut mich.
Wir haben ja vorhin auch Feedback verlesen und du hast mir letztens noch geschickt, dass wir auch so negatives Feedback bei Spotify bekommen haben. Das haben halt Leute wirklich an einen Feel-Good-Podcast wie Ausnahme der Rose über Hörspiele, dass da Leute sich nicht entblöden, so Down-Hass-Kommentare zu setzen. Das hat dann meistens damit zu tun, offensichtlich, dass gegendert wird auch bei uns. Also wer Gendern hasst, der ist hier nicht gerade gut aufgehoben. Da möchte ich mich auch entschuldigen. Und das sind wahrscheinlich Leute, die sind nicht reingekommen, weil sie so ein gutes Gefühl mit uns haben und irgendwie darauf gestoßen sind, sondern die haben dann vielleicht tatsächlich gesehen, oh, die sprechen über den Ameisenmann von 3 Fragezeichen. Also da, solche Leute locken wir dann vielleicht auch mit großen Themen an.
Ja, du musst aber auch aufpassen, ne? Wenn du Ameisenmann sagst, dann gibt's ja auch schon die Nächsten, die deinen Humor nicht kennen und dann schreiben, sag mal, der ist ja, hat ja gar keine Ahnung, dass der nicht weiß, dass das Ameisenmensch heißt, so, ne? Also das ist ja Teil des Problems. Man muss ein bisschen dabei sein und aber man kann es auch lassen einfach. Kein Problem.
Selbstverständlich. No, aber ich habe mich schon gewundert.
Ja, ich habe auch in meinem Leben schon viel Zeit damit verbracht, sachlich über die Frage zu debattieren, wie und ob man gendern sollte und auch mit Leuten, die da völlig dagegen waren und so. Und in dem Kommentar fiel ja auch das Wort Genderwahn. Das ist ja schon auch so ein richtig rechtes Label. Und aber wenn man da mal eine Weile drüber nachdenkt über Genderwahn, dann muss ich auch echt sagen, ey, sorry, musst ja nicht gendern, aber wer 2026, also sorry, mitten im Iran-Krieg und alles implodiert oder explodiert auf der Welt, in der Gesellschaft, überall, wer da ernsthaft jetzt immer noch Bock hat, sich mit Gendern aufzuhalten, also dem wünsche ich auch wirklich mal ein paar gute Blutdrucksenker, weil das kann nicht lange gut gehen. Also wenn das jetzt wirklich das Thema noch ist, viel Spaß, aber echt keinen Bock mehr drauf.
Und wenn man das nicht machen will, meinetwegen, aber wenn man die Leute, die das macht, dafür anfeindet, dann habe ich das Gefühl, da stimmt was nicht bei denen.
Sehr gut. Und jetzt zurück zu Hexinnenjagd in Lerchenbach, würde ich sagen, oder?
Ja, und ich glaube, Hexenjagd in Lerchenbach, um hier mal wieder den Link zu finden zu unserer Folge, warum dieses Hörspiel, Felix, das ist eines der besten TKKG-Hörspiele überhaupt. Ich würde sagen, die Top 3 sind das Geiseldrama, auf jeden Fall von der Brisanz und der Umsetzung nicht zu schlagen eigentlich, das haben wir ja schon gemacht. Und dann halte ich fest, was, das ist das drittbeste Hörspiel natürlich aus der TKKG-Reihe. Die Bettelmönche, entschuldige.
Ja, die Bettelmönche aus Atlantis, ich habe es schon verstanden. Ich dachte jetzt, du sagst Phantom auf dem Feuerstuhl, was ich damals ja eingebracht hatte. Wo mir gerade auffällt, wo ich wieder dran gedacht habe, da gibt's ja auch so Parallelen. Also bei Stefan Wolf werden ja scheinbar auch ständig irgendwelche Familienväter von Betrunkenen überfahren. Ist das da nicht auch so? Das ist ja die ganze Zeit so ein Thema, dass besoffene Leute totfahren.
Ja, auf jeden Fall. Dieser Rachefaktor, dass man auch nicht weiß, ist das jetzt richtig? Also muss ihn jetzt die Justiz erwischen oder die Rache von den Betroffenen? Auch immer wieder ein wichtiges Ding. Ja, Bettelmönche aus Atlantis. Und zwar, Felix, wenn du mal wieder was ausloben möchtest, wir haben es ja gehört, du verscherbelst ja unsere schöne Sonderfolge für Leute, die hier uns etwas zukommen lassen über PayPal. Weißt du noch, was die allererste Folge war, die wir aufgenommen haben, mit Ausnahme der Rose? Weißt du, 2020.
Ja, da sagen jetzt natürlich alle das Gespensterschloss. Stimmt aber gar nicht. Sondern wir haben eine Pilotfolge gemacht. Bettelmönche aus Atlantis. Ich kann mich nicht dran erinnern. War bestimmt super.
Und die war, glaube ich, also wir waren nicht so zufrieden, deshalb haben wir sie auch nie rausgebracht. Ich glaube, bei diesen ganz alten Folgen, da sind wir immer auch sofort eingestiegen in den Fall und so und hatten noch kein Skript. Also ich stelle es mir nicht gerade besonders attraktiv vor, jetzt von dem Anspruch, den ich jetzt heute auf diesem Podcast setze. Aber es ist natürlich irgendwie geil. Kannst du nicht das nochmal rauskramen und irgendwann können wir das nochmal so als Gimmick versenden für jemanden, der sich hier bei uns gütlich tut?
Ja, der Podcast ging damals 60 Minuten oder so, glaube ich. Und wir bringen den raus, halte ich fest, 5 Vinylbox, 7-Inch, ne? Also Singles. So total teuer machen wir das. Covergestaltung, hier Dings, der von TKKG.
Rainer Stolte, Grüße. Rainer Stolte hat auch wirklich ein ganz tolles Cover gemacht für Hexenjagd in Lerchenbach. Vielleicht möchtest du das gerade noch mal kommentieren?
Ja. Also das finde ich tatsächlich sehr schön. Auch natürlich, das wird jetzt im Hörspiel nicht erwähnt, vielleicht ja im Buch, das musst du mir sagen, denn du hast es ja gelesen, dass die ein Käfer fährt. Habe ich viel drüber nachgedacht, weil ich habe neulich noch mal einen Käfer gesehen. Und das ist so selten geworden. Siehst du noch viele Käfer? Früher war das ein Auto, das hat wirklich jeder gehabt erstmal. Also wenn man richtig, richtig alt ist, hat das erstmal jeder gehabt. Und danach hat man es sehr, sehr lange noch gesehen, weil die ja so langlebig sind. Die sind ja relativ gut zu reparieren und so. Und da gab es auch immer die Ersatzteile und so ein Kult darum. Also in den 90ern konnte man noch sehr, sehr viele Käfer sehen. Und dann ist natürlich immer weniger geworden und ich sehe wirklich gar keinen mehr.
Es gibt bestimmt noch so Käfertreffen und so ein Kult da drumrum. Das passt natürlich zu so ein bisschen so einer deutschen Vereinsmeierei, dass es da noch weiterlebt, aber auf den Straßen nicht mehr. Und ich finde, es ist halt auch so ein Auto damals, denke ich, aber in den 80ern, was jetzt nicht mehr so en vogue war und was eher so Leute fuhren, die halt nicht so viel Geld hatten oder ein bisschen alternativer drauf waren. Und das, finde ich, passt auch gut zu der Figur von einer engagierten Lehrerin, Helga Götze. Und sie braucht ja auch ein Auto, weil sie in diesem Kaff wohnt und dann immer wieder zur Internatsschule fahren muss. Und man sieht eben auf dem Cover dieses Auto und da drauf ist das Wort Hexe geschrieben. Und da stehen dann Tarzan und Gabi und offensichtlich Helga Götze mit den roten Haaren und sehen das an, etwas betroffen. Und da ist schon wahnsinnig viel von der Story mitgegeben. Dieses Mobbing ist da drin. Du hast so ein bisschen die Figur, ne, mit dem Käfer, die junge Frau mit den roten Haaren. Und was kann sie machen? Ne? Ihr Auto ist beschmiert. Krass, ja.
Und ich will niemanden schockieren. Ihr könnt es auch wieder anders sehen und Linus schreiben, dass ihr genau seiner Meinung seid und ich habe wieder Unrecht. Aber im Hintergrund sieht man ein Dorf am Horizont und die Kirche. Ich behaupte gar nichts. Auf mich wirkt die Kirche, Achtung, sehr süddeutsch. Also diese weiße Kirche mit so einem Dach, die Kirchen sehen meines Erachtens in Süddeutschland häufig so aus. Oder muss nicht Süddeutschland sein, vielleicht auch Hessen noch, aber jetzt so in der Südhälfte Deutschlands, sag ich mal. Und im Norden sehen die öfter anders aus. So zumindest meines Eindrucks nach. Vielleicht ist der falsch. Aber ich habe sofort gedacht, ach, alles klar, München.
Ja,
Millionenstadt.
Mehr so was Katholisches hat es ja auch, die Vorstellung, denke ich, finde Lerchenbach klingt eben auch nicht, als wäre es in Schleswig-Holstein, sondern könnte man sich auch eher im süddeutschen Raum vorstellen. Aber ich halte mich da an die Diktion, ich halte mich an den TKKG-Kanon, die Millionenstadt ist überall und nirgendwo, also es gibt halt Namen und es gibt halt Referenzen, die man dann auf irgendwas projizieren kann, aber nicht muss. Also es ist kein Hinweis darauf, dass eigentlich TKKG Münchner sind.
Ja, plus wenn Autor und hier auch Rainer Stolte als Zeichner ja offenbar aus Bayern kommen, dann sieht das vielleicht auch einfach so aus am Ende. Das kann auch einfach sein.
Ganz genau, Felix. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Danke. Ja, ja, Erkenntnisgewinne, liebe FreundInnen. Auch war ja. Ich da hast Nachrichten. Liebe FreundInnen, also es geht weiter mit dem Klappentext, würde ich mal sagen.
Sehr gut.
Ich habe mir überlegt, Felix, weil das ja eine auch so ein bisschen noch so eine alte, noch ein bisschen kindlichere Folge ist, dass ich es auch dementsprechend vorlese. Helga Götze ist Biologielehrerin und bei den Kindern sehr beliebt. Doch die Einwohner von Lerchenbach halten sie für eine Hexe, weil sie Schlangen und Spinnen als Haustiere hält. Eine wilde Hexenjagd, gesteuert von einem Unbekannten, der Helga hasst, setzt ein. Warum? Das müssen TKKG unbedingt herausfinden. Tarzan, Klößchen, Karl und Gabi forschen beharrlich, bis sie das Geheimnis enträtseln und Helga Götze helfen können. Felix, also jetzt nicht meine Performance, sondern der Inhalt. Wie spricht dieser Klappentext zu dir?
Ja, also der Klappentext ist die größte Unverschämtheit, die ich wirklich seit langem hab hören müssen. bei diesen Hörspielen. Es ist ja wirklich die Behauptung, die Hexenjagd sei gesteuert von einem Unbekannten. Warum? Das müssen TKG unbedingt herausfinden. Sorry, hate to break it, wer das Hörspiel nicht kennt. Helga Götze präsentiert, als sie erzählt, sie ist im Dorf als Hexe verschrien, im gleichen Satz, wer der Täter ist und warum er es macht. Es ist nämlich der Nachbar, dessen Sohn sie ins Gefängnis gebracht hat mit ihrer Aussage. So, und das ist niemals ein Rätsel in diesem Hörspiel und wird ungefähr noch 100-mal erwähnt. Weißt du, wie bei so einer neuen Netflix-Serie, wo die Leute dann davor immer so am Handy hängen. Und deswegen ist ja bei Netflix und den anderen Streamern immer so, dass alle Figuren in dem Kosmos immer nochmal rekapitulieren müssen, was sie gerade machen. Weil sie wissen, da gucken Leute zu, die haben eine Viertelstunde lang nicht hingeschaut. Also ja, immer, wenn es bei jedem Heist-Movie sagt die Bande nicht einmal, was sie vorhat, sondern sagt es fünfmal. Du erinnerst dich doch, wir müssen doch dann jetzt gleich das Auto kurz schließen und so weiter. Ne? Und so ähnlich ist das in diesem Hörspiel. Also das stimmt einfach überhaupt alles gar nicht. Und wenn du mir jetzt sagst, das ist im Buch anders, dann freue ich mich, aber ich fürchte, nein.
Ich habe gerade noch mal hinten auf mein Buch geschaut, Hexenjagd in Lerchenbach, und habe gedacht so, oh, da steht ja was anderes. Allerdings steht da doch dasselbe, nur es ist noch länger ausformuliert. Also im Endeffekt ist der Fehler auch hier drinnen. Hier geht es auch darum, etwas zu enträtseln, was kein Rätsel ist, wie du ja eben schon gesagt hast. Ja, keine Ahnung, wie das immer zustande kommt, dass es auch auf dem Buch das nicht so 100% wiedergibt, wie die Geschichte dann läuft.
Ja, es klingt halt spannender, ne? Aber wenn es eine Lüge ist, finde ich schon schwierig. Also ich würde auch gerne ein Buch schreiben und dann ist das halt irgendwie scheiße geworden. Der Verlag sagt, ja, Felix, ganz ehrlich, also so gut ist es nicht. Und dann sag ich, weißt du was, lass doch hinten drauf schreiben, ist eine ganz tolle Coming-of-Age-Geschichte und holt alle mit ab und so. Und dann erfindet man einfach einen Klappentext und stellt es in den Laden, mal gucken.
Ne? So ein bisschen ist es ja auch, wenn man irgendwas anteast auf Social Media, dass ne, dieser ganze Rage-Bait und so, dass dann teilweise die Nachricht, die dann in der Meldung liegt, das gar nicht backt, also die dem gar nicht den Rücken gibt.
Gottes Willen.
Oh Gott, wer kann mich dafür schon wieder hassen? Und dann schreibt man irgendwas in diesen Vortext auf Social Media, das total grell ist. Und es stimmt natürlich nicht, beziehungsweise man würde es auflösen, wenn man auf den Link klickt. Aber die Leute unterhalten sich nur noch über diese Verkürzung. Und genauso ist es ja hier so ein bisschen, nur dass man früher den Klappentext gelesen hat und dann das Hörspiel gehört hat. Heute ist der Klappentext, er hat das Hörspiel ersetzt auf Social Media. Hot Take, ja. Felix.
Aber fass du doch mal zusammen, worum es da geht.
Das ist so ein klassisches Motiv, was wir hier haben, die nette Lehrerin. Das finde ich sowieso gut in so einem Jugendbuch-Kontext. Kann man sich vorstellen, dass es sowas gibt und dass man auch so emotional selber das schon erlebt hat, dass es da so eine junge, nette Lehrerin, Lehrer gab. Und hier wird diese Person dann halt gemobbt in einem Kaff. Und Helga Götze wohnt 30 Kilometer vom Internat entfernt, also ganz normale Fahrraddistanz für unsere jungen Detektive. Und da fahren die dann tatsächlich hin mit den Rädern und Klößchen reibt sich, das ist die schönste Szene in dem ganzen Hörspiel, auf der Fahrt dahin den Unterleib mit Schokolade ein und muss dann gewaschen werden. Und vor Ort gibt es dann diese Konfrontation, dass man merkt, so, sie wird von diesem Erwin Jocher da fertig gemacht und dann lösen sie das auf. Und es gibt noch eine Parallelgeschichte, auf die kommen wir auch noch. Es gibt ja immer so zwei Plots, zwei Fälle und die sind so kunstvoll miteinander verzahnt. Also hier besonders wenig. Aber eigentlich ist die Story, da ist jemand in so einem komischen Kaff am Ende der Welt und wird da von den Leuten fertig gemacht. Wie geht man damit um? Und das ist natürlich auch was einen als Hörer, Hörerin irgendwie anfasst, finde ich. So, Felix, kanntest du denn die Folge schon von früher her?
Ja, ich kannte sie und ich hatte sie wahnsinnig gut im Kopf und wahnsinnig dynamisch mit ganz vielen Handlungsorten. Das könnte aber daran liegen, dass ich die zusammengeschoben habe mit Angst in der 9a. Also das war in meinem Kopf eine Folge, obwohl ich natürlich weiß, es sind zwei, aber irgendwie war ich überrascht, was dann passiert ist in dieser Folge. Weil da geht's doch auch um eine Lehrerin, meine ich, oder?
Felix Angst in der 9a, das gibt es nicht. Das habe ich mir nämlich auch notiert. Dass es so diese Erwartungshaltung ist, so ach, die Müller-Borello, die Mübo kriegt hier ihr Fett weg, aber es ist natürlich eine andere Lehrerin und es ist auch eine andere Sache, die mit der die Mübo konfrontiert wird.
Nee, aber ich meine, das ist natürlich, ich verstehe das ja alles. Also beim Geiseldrama geht es ja auch um Lehrer, die da eine Rolle spielen. Ist ja klar, dass der Kosmos dieser Jugendbande ist halt nun mal Schule, beziehungsweise Internat, und daraus speist sich natürlich auch viel, weil sie im Gegensatz zu den drei Fragezeichen nicht so die ganze Zeit Karten verteilen, ne? Dass von den 1 Million Einwohnern 500.000 schon ihre Karte haben und sich von selber melden. Das muss ja quasi irgendwie hergestellt werden über das Umfeld, und dann verstehe ich auch Stefan Wolf, das würde ich ihm auch nicht vorwerfen, dass er hier dann mehrfach dieses Lehrerinnen-Thema verwendet.
Das ist natürlich irgendwann auch das Problem von so einer Jugendbande, die ja einen gewissen Handlungsrahmen hat und irgendwelche Fälle, die mit denen sie konfrontiert werden können. Und wenn du dann über 200 Folgen hast, was sollst du machen, außer dich ständig zu wiederholen oder in irgendwelchen Varianten dich zu ergehen? Aber so am Anfang ist es halt irgendwie noch stark. Deshalb sowohl die Müller-Borello als auch Fräulein Götze sind dann Figuren, die man sich trotzdem gemerkt hat. Auch wenn wir sie jetzt im Alter zusammengedacht haben. Felix, wie hat dir denn sonst die Folge gefallen, wenn du jetzt so die Hälfte von deinen Erinnerungen gar nicht mehr repräsentiert bekommen hast?
Ich fand das ganz schön. Aus irgendeinem Grund merke ich mir immer Folgen, wo TKKG so mit dem Rad fahren müssen irgendwohin. Ich finde das immer gut. Ich finde eigentlich die Folgen, wo sie aus der Stadt rauskommen und irgendwo hin müssen, mag ich gerne. Lieber als die, die immer nur in der Stadt spielen. Und das fand ich gut. Ich fand auch dieses Dorf recht greifbar. Da wird ja auch, da kommen wir auch noch drauf, es wird ja auch nicht nur diese Nachbarsfamilie beschrieben mit den ganzen missratenen Söhnen, wie es da heißt. Mhm. Ja, eine tolle Formulierung, lange nicht mehr gehört. Sondern auch dann so das weitere dörfliche Umfeld mit dem Mädchen, Bärbel und so weiter, kommen wir noch drauf. Also man kriegt schon eine Idee, wie dieses Dorf so tickt. Ne? So Leben unterm Brennglas ist ja auch Dorf, ne? Und das fand ich gut an der Folge.
Das kann ich nur bestätigen. Also ich finde das wirklich spannend, dass es eben von der Stadt auf so ein überschaubares Terrain überführt wird und dass man da auch ganz viel so diesen Schauder tatsächlich bekommt. Da in der Stadt vielleicht, da verläuft sich das alles und hier kannst du dem nicht entkommen und du siehst dann halt diese Dorfdynamiken. Das ist ja was, was mir persönlich auch gar nicht so fremd ist. Also wenn man tatsächlich irgendwo aufwächst, wo man den Pfarrer kennt und die Leute, die im Konsum da an der Kasse sitzen, die sind dann auch im örtlichen Karnevalsverein und das ist so eine eigene Gesellschaft. Und wenn die vielleicht dann so hostil ist gegen Leute von außen, dann ist das schon eine Bedrohung. Und eine Bedrohung ist ja wichtig, um auch so eine TKKG-Folge fühlen zu können. Meinetwegen bei dem Geiseldrama hast du Terroristen mit schweren Waffen. Das ist schon auch eine Bedrohung. Du hast einen Banküberfall. Aber eben so irgendwo zu sein zu müssen und du bist nicht willkommen, das ist schon ein starkes Bild, was da präsentiert wird. Ja, dann gucken wir doch mal auf das Opfer von diesem Dorf, von dieser Dorfgemeinschaft, die sich da so verleiten lässt, ist ja auch ein Thema dabei. Wir sprechen von der 25-jährigen Helga Götze, eine Lehrerin. Finde ich auch schon wieder ganz verwirrend, weil so Lehrerin, da denke selbst ich noch im hohen Alter so, Respektsperson, dann höre ich 25 Jahre, denke ich, das ist ja noch ein Kind.
Ja, die ist ja, wird aber, glaube ich, nur einmal erwähnt, das Wort, muss man auch kennen, erstmal als Kind, damals schon, die ist ja Referendarin. Mhm. Das wird ein einziges Mal gesagt, glaube ich, auch nicht unbedingt am Anfang, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich das dann erst kapiert, okay, verstehe, weil das ist schon was anderes. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, früher, wir hatten auch mal eine Referendarin, die dann Französisch bei uns unterrichtet hat. Und das war ein bisschen anderes Gefühl. Weil das merkst du auch als, keine Ahnung, 14, 15, 16-Jähriger, dass die dann deutlich jünger ist als die anderen Lehrer und auch noch ein bisschen anders drauf ist. Da schwingt da so eine Unsicherheit dann manchmal mit, aber auch so eine Nähe, die hat dann schon auch noch bei uns zumindest so was Jugendliches gehabt. Ein Freund von mir hat auch versucht, sie anzugraben, hat er angekündigt, die finde ich so hot, die grabe ich jetzt an, wenn wir da auf Klassenfahrt sind. Und dann hat er das gemacht, Also ich war dabei, ich saß so daneben, hat sie so mit ihr geredet und ich glaube, sie hat es gar nicht verstanden, weil er gar nicht wusste, wie man irgendwie dieses Anmachen in Anführungszeichen, also wie man mit Frauen redet. Ich weiß gar nicht, ob er die Codes schon drauf hatte und er dachte aber, Junge, der arbeitet es jetzt bestimmt schon, ne? Und ich glaube, sie hat einfach nur gedacht, ach, der Junge ist ja ganz nett, der redet hier mal mit mir, wenn ich hier vorne sitze. Weiß ich noch ganz genau, es war sehr, sehr witzig, also hat auch überhaupt nicht funktioniert, glaube ich.
Ja, ein Glück, so Verhältnis Schüler, Lehrer, auch sehr aufgeladen, weil da die Verhältnisse nicht stimmen von, ja, von der Macht her. Felix, wie ist es denn aber bei dir gewesen? Wie war's, warst du beliebt bei Lehrern? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Du wirkst ja auf mich, ja, aufmüpfig würde ich nicht sagen, aber schon so ein bisschen so renitent. Also sowohl klar ist so, ach, irgendwas stimmt nicht mit dem Mann.
Meine Schulzeit bezogen eine seltsame Wahrnehmung, beziehungsweise du kannst es ja auch nicht wissen, aber es war wirklich ganz anders. Also ich war innerhalb der Klasse, glaube ich, einigermaßen beliebt. Ich war jetzt nicht so ein Außenseiter. Ich war aber sehr ängstlich, was Lehrer anbelangt. Und habe mich da immer zurückgehalten und war auch bei Lehrern dadurch oder warum auch immer nicht sonderlich beliebt. Also ich habe das nicht erlebt, dann zu einer Lehrerin oder zu einem Lehrer so eine Nähe gehabt zu haben oder sowas. Überhaupt nicht. Ich war froh, wenn es vorbei ist und vorbei war. Und deswegen fand ich auch eigentlich im Gegenzug keinen Lehrer besonders gut oder irgendwie bewundernswert oder irgendwas. Überhaupt nicht. Ich fand das... Da war immer so eine Distanz und ich war dann froh, dass die Schule vorbei ist irgendwann. Aber wie war das bei dir? Hast du so, hat jemand dann immer nach der Stunde gesagt, Linus, bleib doch mal da und dann irgendwie, ach, ich finde das so toll, wie du mitmachst und hier kannst du noch besser werden, so im Empowerment, was wie in so einem Robbie Williams Film.
Also ich habe mich an Lehrern, Lehrerinnen sehr abgearbeitet, so ab der Mittelstufe, gerade natürlich bis zum Abi. Also das war immer eher so ein Kontrast. Da habe ich mich immer, es war nie leicht dann für mich. Allerdings in der Grundschule, da war ich des Teachers Pet, so sagt man das, glaube ich. Also und zwar die Frau Scheuer. Ich glaube, ich habe es auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Seht es mir nach. Und die hat mich immer, weil ich war so ein goldiges Kind. Die hat mich dann immer nach vorne geholt, während die anderen Aufgaben machten und ich durfte auf ihrem Schoß sitzen und sie hat mich Nüsschen genannt. Und wir sind dann immer Hand in Hand nach Hause gegangen.
Ja, auch da müsste man nochmal vielleicht mit der Kriminalpolizei nochmal im Nachhinein nochmal drüber reden. Also kommt mir auch nicht so gesund vor.
Kein Wunder, dass ich keinen Fuß in die Klassengemeinschaft bekam, also wenn ich da immer auf dem Schoß saß und so bevorzugt wurde. Naja, mir kam das aber, so ist es ja als Kind, man hält ja das, worauf man trifft, das eigentlich erstmal für normal. Ich dachte, ja gut, so ist es wohl. Ich kann mich noch erinnern, es gab dann später mal eine Deutschlehrerin und die hatte eigentlich ein spannendes Thema gehabt für mich. Und zwar, da ging es um Werbung. Also da sollte man sprachwissenschaftliche Stile in der Werbung analysieren. Also so ganz banale Sachen, weißt du, so wie Alliteration oder Ellipsen und so. Und das konnte ich sehr gut irgendwie und es hat mir viel Spaß gemacht. Und die hat die Noten immer so ausgeschrieben, also so befriedigend und so. Und also keine Zahl dahin geschrieben. Und ich fand, die hatte immer so eine ungelenke Handschrift. Ja? Da musste wahrscheinlich auch schnell gehen. Und dann hatte ich unter meine Arbeit geschrieben, die meiner Meinung nach wirklich sehr gut war. Ich sage, Note diesmal bitte leserlicher schreiben als sonst. Und habe ich irgendwie nur so eine 3- bekommen. Und da habe ich jetzt, das ist komisch, damals habe ich es natürlich nicht gerafft. Und ich weiß auch nicht, warum ich mich noch so an diese Arbeit erinnere. Aber im Nachhinein denke ich so, naja, weißt du, so eine Deutscharbeit, die lebt ja auch davon, wie jetzt der Lehrer, die Lehrerin denn in dem Moment das so einschätzt. Das ist ja dann nicht so wie bei Mathematik, das ist richtig, das ist falsch, sondern so wie bewerte ich das? Und dann schreibt da das Kind so Note bitte leserlicher schreiben als sonst. Da würde ich auch sagen, ja, pass mal auf hier. Das war's mit der 2 also.
Aber so ist Helga Götze scheinbar nicht.
Felix, meine ganze persönlichen Geschichten bindest du hier schon wieder so ab. Aber gut, ne, wir haben ja keine Zeit. Wie geht es weiter? Die Backstory der Familie Götze müssen wir jetzt mal reinbringen. Warum wohnt diese Frau eigentlich in diesem Dorf?
Ja, sag du es mir, weil im Hörspiel wird ja nur erwähnt, die Eltern sind gestorben und sie wohnt im Elternhaus, also in dem Dorf, wo sie auch aufgewachsen ist. Dann hörte ich aber von dir im Vorfeld, dass es da ja offensichtlich im Buch noch eine ganze Menge mehr zu erzählen gibt.
Wir erfahren von der Familie Götze, die Eltern sind da hingezogen, also sie ist ja offensichtlich dann schon in zweiter Generation da, aber die Eltern waren Vertriebene. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Deutsche vertrieben worden, gerade aus den Ostgebieten, und waren dann in dem restlichen Deutschland, wie wir es heute kennen, also DDR und die BRD damals noch, und mussten da dann irgendwie unterkommen. Hatten dann nichts mitunter, nur das, was sie am Leib trugen oder mit dem Bollerwagen und die Kinder, und sind dann eben in irgendwelche Gemeinden gekommen. Und dann so die kleinen Dörfer waren dann plötzlich in dieser Zeit sehr aufgewertet, weil die Städte waren natürlich zerstört. In den Dörfern, die noch so eine dörfliche Struktur hatten, wo man dann eben vielleicht von Feldern, von Bauernhöfen lebte, da hatte man natürlich nicht so viel verloren. Und wenn da dann eben Leute von außen kamen, die nichts mitbrachten, die waren dann mitunter dann nicht gerne gesehen. Das ist dieses Prinzip, kennst du ja heute noch, dass man denkt so, oh Gott, da kommt jemand, da ist jemand geflüchtet, der nimmt mir jetzt von meinem Wohlstand weg. Vertriebene Deutsche in Deutschland haben das damals auch so erlebt. Und das ist etwas, was hier total mitschwingt in Lerchenbach, so im Hintergrund, dass die Familie von Helga Götze da nie angekommen ist. Es gab diese ganz starke Hierarchie von dieser Jocher-Familie, der ist ja, glaube ich, auch Bürgermeister. Ja. Und da waren die halt eben nicht so gerne gesehen. Und das hat sich dann auch auf Helga Götze übertragen. Dann gibt's noch diese Projektion, dass sie rote Haare hatte und dass man damals sicherlich auch noch, man hat vielleicht nicht wirklich an Hexen geglaubt, aber so ganz so fern war das eben nicht, dass man jemand als das andere markiert hat und das Gefühl hatte, das sind wir nicht, das ist jemand, der schadet uns. Und dann gibt es diese Legenden hier, es wird ja gesagt in dem Hörspiel, in dem Buch auch, wenn eine Kuh gestorben ist, dass man dann sagte so, ach, das war ja wieder die Hexe. Auch wenn man das vielleicht nicht 100% glaubt, ist das was so dann hängen bleibt und was dann auch den Umgang mit der Person definiert. Und das ist die Welt, auf die wir hier treffen.
Und dann kommt ja noch hinzu, das ist ja schon der Hauptgrund, warum auch diese Hexenlegende da gestreut wird, dass es eine Rachegeschichte ist. Also ich weiß gar nicht genau, es wird ja, wie gesagt, im Hörspiel nicht mal erwähnt mit dieser vertriebenen Geschichte. Das ist vielleicht im Buch dann, beschäftigt einen das noch ein bisschen mehr, aber das ist ja nicht der Anlass, so nach dem Motto, die wird jetzt weiter ausgegrenzt, weil sie war mal eine Vertriebene, sondern es geht ja darum, sie hat gegen den Nachbarssohn ausgesagt, ausgerechnet den Sohn des Bürgermeisters und des Dorfjunkers, falls man es noch sagen kann. Und der hat natürlich, das ist ja interessant auch erzählt, der hat ja auch so eine Wirkmacht. Also letztlich, der ist ja wie so ein Trump für 500 Leute. Was der dann so in die Welt setzt, das verfängt dann auch leichter, also wenn es irgendwer anders macht, und der streut dann sehr stark diesen Hexenkult da, ne? Und schürt da Aversionen gegen sie. Das ist ja schon ganz interessant erzählt eigentlich.
Also das finde ich auch gut, dass die Geschichte dann das darauf runterbricht, dass es natürlich eben nur um Rache geht. Dass es nicht darum geht, dass diese Frau in irgendeiner Form was falsch gemacht hat, sondern eine Person, die Einfluss hat, möchte sich an ihr rächen, weil sie gegen seinen Sohn ausgesagt hat, der sich übergriffig zu einem Kind verhalten hat. Findest du das eigentlich zu heftig für ein Jugendhörspiel, dass da tatsächlich ein sexueller Übergriff angedeutet wird, beziehungsweise, also das wird jetzt nicht ausformuliert, aber ist es offensichtlich der Fall?
Ja, ich hatte ja die ganze Zeit die Hoffnung, dass es im Buch einfach stärker, also oder ausführlicher erzählt wird, was es war, weil im Hörspiel heißt es ja, da sind so Formulierungen wie, er hat einem kleinen Kind was angetan, und später heißt es, er hat ein Kind belästigt. Also wie du sagst, das sind so ein bisschen so Euphemismen für Kindesmissbrauch. Ich hatte aber damit nicht gerechnet und hätte das auch nicht erwartet. Deswegen dachte ich, im Buch steht irgendwas, keine Ahnung. Das Kind hat da irgendwie einen Streich dem gespielt und er hat dem eins gezimmert, so, ne? Und deswegen ist er im Gefängnis gelandet. Ich dachte, das ist da vielleicht einfach nur so ein bisschen schlampig erzählt. Aber du sagst ja, im Buch führt sich das weiter. Also, dass es quasi auch da so im Wagen bleibt und offensichtlich ja wirklich dann sexuellen Missbrauch meint. Das ist ja schon, kommt mir relativ einmalig vor bei Stefan Wolf, oder?
Ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also ich finde, bei Stefan Wolf gibt es das ja schon, dass so die Gegenwart, die Tagesschau immer mal wieder hereinbricht in seine Jugendbuchwelten.
Tarzan, das ist Harry Jocher.
Der das Kind belästigt hat und deshalb im Gefängnis war?
Genau der.
Richtig bösartig sieht er aus.
Natürlich formuliert er das nicht aus, aber es ist klar, diese Codes, Belästigung und so, die geben das hier schon zu erkennen. Und im Buch ist es dann auch nochmal expliziter. Es bringt einen auf jeden Fall gegen die Figur auf und man spürt diese Ohnmacht von Helga Götze gegen die Aggression halt einfach auch nochmal selber mehr. Also ich finde, es ist schon ein sehr guter Verstärker. Andererseits, man sollte vielleicht auf sowas trotzdem verzichten in so einer Geschichte. Man kann auch anders die Person als unangenehm zeichnen. Aber das war halt eben auch, ne, das war ja noch, da gab es ja keine Triggerwarnung in den 80ern bei den TKKG-Büchern. Das hat er halt einfach mal so mitgenommen, weil er, glaube ich, sein Anspruch ist schon, so eine gegenwärtige Serie zu schreiben. Also eben nicht so märchenhaft, sondern sehr konkrete Sachen da reinzubringen. Und da war es dann auch kein Widerspruch, sowas dann natürlich zu benennen als eins der schlimmsten Verbrechen. Ja, Felix, dann gehen wir doch noch mal tiefer rein, auch jetzt in die Story. Wir haben ja jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, was ist eigentlich der Fall, aber es entblättert sich ja auch sehr schön und deshalb möchte ich dir gleich noch mal mit dem Beginn kommen, Felix. Da begleiten wir Tarzan und Gabi ins Kino. Sie sehen einen Horrorfilm und dort sehen sie auch ihre Lehrerin Helga.
Sie kamen ein wenig zu spät. Der Vorfilm war bereits vorbei. Und das Licht ging an zur kleinen Pause vor dem Hauptfilm.
Mit dem Vorfilm haben wir wohl nicht viel verpasst. Na, hoffentlich wird der Hauptfilm nicht so gruselig, sonst krieche ich unter die Sitze.
Möchtest du Eiskonfekt?
Nee, danke, ich bin noch nicht Klößchen.
Ich hatte es ja letztens, glaube ich, gesagt, eine spätere Folge, Entführer fahren Achterbahn oder so. Da geht es dann irgendwie um einen Freizeitpark und das ist auch eine Kulisse, die halt nicht der Fall ist, sondern so, die einem vielleicht so ein bisschen was erzählen soll. Aber eigentlich ist das dann nur so ein Alibi. Und hier, Felix, da glaube ich den Figuren, da glaube ich Tarzan und Gabi, dass die ins Kino gehen wollen. Dass wir so ganz normal da mit denen rumschlendern und dann ergibt sich zufällig daraus der Fall.
Ja, und da hängen natürlich auch die älteren Herren und Damen vor den Endgeräten und freuen sich, wenn dann erwähnt wird hier, oh, sie haben den Vorfilm verpasst. Also fragt mal eure Großeltern, was das war. Ich hatte es tatsächlich auch schon wieder vergessen, der Vorfilm. Und dann auch toll natürlich, wie Tarzan dann Gabi fragt, willst du Eiskonfekt haben? Auch so ein Wort, das hatte ich schon komplett gelöscht aus meinem Kopf. Ach, ganz toll. Also klasse.
Eiskonfekt habe ich mir letztens sogar noch mal privat gekauft und dann in die Tiefkühltruhe getan.
Ist auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich habe das auch mal, ist schon eine Weile her. Mein Kind hat das gerne mal gegessen.
Ja, das hat immer so, am Anfang ist es halt einfach dieser total zu kalte Klotz und der tut einem weh, wenn man reinbeißt. Und dann irgendwann ist es dann auch zu weich, aber da in der Mitte dieser Schmelz, also herrlich. Bestimmt auch viel mit Kokosfett oder wie das heißt, gearbeitet bei diesem
Produkt. Palmöl.
Palmöl, die große Palmöl-Lüge. Felix, was war der letzte Horrorfilm? Sie gehen ja in einen Horrorfilm, den du gesehen hast.
Vielfach hier schon erwähnt, ich gucke sehr wenig Horrorfilme. Dazu ein kleines Bonmot. Wer schon mal eine Panikattacke hat, für den sind Horrorfilme generell ziemlich entwertet. Also weil gruseliger wird's nicht. Aber ich gucke nicht gern Horrorfilme. Mir gibt das nicht so viel. Der letzte ist eigentlich ein Horrorfilm-Klassiker, aber er zählt eigentlich gar nicht richtig rein, wenn man ihn mal wieder gesehen hat. Jaws, also der weiße Hai, habe ich nochmal gesehen. Funktioniert dramaturgisch noch ganz gut tatsächlich. War ich überrascht. Das ist ja nicht für alle Filme aus dieser Zeit gegeben. Aber ich bin nicht wie du, der dann immer die neuesten Conjuring Teil 15 und was weiß ich was ihr euch gebt, ihr jungen Leute.
Ja, ich brauche ständig den Thrill. Obwohl, jetzt habe ich so ein bisschen Gänsehaut, als du gesagt hast, du hast immer Panikattacken. Das finde ich ja furchtbar.
Das habe ich nicht gesagt. Das ist ja das Tolle. Man muss nur eine gehabt haben und schon hat man einen anderen Blick auf Horrorfilme. Zumindest geht's mir so.
Interessant. Ja, dazu später mehr in unseren Bonusfolgen, wo es um Felix Psyche geht. Ich habe zuletzt gesehen 28 Years Later. Da hatte ich ja den, das ist ja dieser Klassiker, 28 Days Later hat ja das Zombie-Film-Genre revolutioniert, bla bla bla, habe ich hier bestimmt auch schon erzählt. Und ich dachte jetzt 28 Jahre später, dass das nur so ein Aufguss ist, der es nicht mehr bringt. Und er hat auch einige Neuerungen drin bei den Zombies, aber ich fand ihn viel besser, als ich dachte. Also ich habe ihn mir im Kino nicht angeguckt, weil ich dachte, ach komm, es bringt's eh nicht mehr. Und war ganz erstaunt und Felix, was dich vielleicht interessieren würde, man sieht sehr dezidiert den Penis von einem Zombie. Also es gibt so Alpha-Zombies, das ist so die Neuerung, das ist plötzlich so Denkende oder zumindest so, also nicht mehr diese ganz tumpen Zombies gibt. Und da gibt's dann diese besonders aggressiven Alpha-Zombies und da sieht man dessen Fleischpenis. Das war für mich wirklich ein Highlight.
Das freut mich. Und da kommt doch auch nochmal ein Teil dann, oder wie war das? Doch zweigeteilt oder sowas?
Ja, das hört tatsächlich auf mit einem offenen Ende, der das darauf verweist, dass es jetzt ganz anders weitergeht. Erinnert so ein bisschen an Walking Dead, was da jetzt als nächstes erzählt werden soll. Ich glaube, das ist auch schon irgendwo draußen. Ich weiß es nicht, ja, also so ganz überzeugt bin ich von dem Franchise nicht, aber ich fand diesen ersten Teil jetzt doch eine schöne Reminiszenz an das, was das damals mal war für mich.
Ja, ich wollte gerade sagen, hier TKKG gucken ja auch einen Horrorfilm, daher kommst du ja und das ist ja richtig schön metamäßig erzählt. Vielleicht willst du das mal hier ein bisschen ausrollen.
Selbstverständlich. Es ist ja so, wenn man so ein Hörspiel hört, dann möchte man ja auch immer vielleicht mal was entdecken. Man möchte nicht nur eins zu eins gesagt kriegen, jetzt der geht jetzt deshalb dahin und jetzt machen wir das, sondern man möchte vielleicht auch in der Kulisse was entdecken. Du hattest das bei der letzten Folge beim Tiger-Team ja auch, dass man da irgendwie einen Einspieler hatte vom Rummelplatz, wo man was hört und freut sich. Und hier ist es so, dass man hört, in welchen Film Tarzan und Gabi gehen.
Ruhe! Seid doch nicht still!
Mädchen.
Helga ist rausgelaufen, Tarzan.
Komm, ich sehe nach ihr.
Na, ich komm mit. Ich sehe eigentlich auch ein Bilder.
Nicht gewachsen, die diese Straßen hier in den Bergen.
Ja, das kann einem bekannt vorkommen. Das ist Frankensteins Sohn im Monsterlabor und zwar die Gruselserie von Europa. Europa hat ja irgendwann ein paar von ihren älteren Gruselhörspielen zusammengefasst und neue gemacht und das war dann die Gruselserie und Frankensteins Sohn im Monsterlabor mit den Helden Bob und Maggie Brown, weißt du, Reporter und Fotograf, hatten wir auch mal drüber gesprochen bei Nessie. Das gab's auch schon 1977 als Standalone-Hörspiel unter dem Titel Frankensteins Sohn. Und das ist halt so, weißt du, für uns Fans ist das so ein Easter Egg, das Europa platziert. Und für Europa war es garantiert einfach nur wieder mal praktisch, das da zwei zu verwerten.
Ja, klar. Aber es funktioniert ja auch. Es ist eine sehr, wie du schon gesagt hast, eine sehr authentische Szene. Ist auch akustisch gut gemacht. Ne, durch diesen Lautsprechersound und so. Also du hast ja wirklich das Gefühl, wir sind im Kino hier.
Mhm. Ja, das ist dafür werden Hörspiele gemacht, sage ich immer. Und dann wird aber die arme Helga Götze in diesem Kinofilm angegriffen von Max Jocher. Das ist der Sohn von Erwin Jocher.
Es gibt zwei Söhne, beide missraten. Ich werde noch so oft in diesem Podcast sagen, missraten.
Genau, Max Jocher ist nicht der übergriffig geworden ist, sondern offensichtlich der jüngere Sohn und der hat das aber auch den Hass mit Löffeln gefressen und schnickst dann so, sagt man noch, schnickst Büroklammern gegen.
Ja, schnippt wahrscheinlich. Also mit dem Gummi, mit einem Gummiband verschießt er im Dunkeln auf Helga Götze irgendwie Sachen.
Da greifen dann Tarzan und Gabi ein und letztlich verlassen sie das Kino dann und haben gar keine Lust mehr auf den Horrorschinken. Aber Felix, eine Frage, weil sie mich tatsächlich interessiert. Hast du denn mal im Kino etwas gemacht, was nicht erlaubt war? Und du kannst dir ja vorstellen, die Frage ist, hattest du schon mal Sex im Kino?
Ja, ja, ist mir völlig klar. Also er versucht es immer wieder, hier den Sex reinzukriegen. Nee, muss ich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich könnte mich daran erinnern, wenn ich Sex gehabt hätte, aber ich meinte jetzt die Ursprungsfrage, ob ich da irgendwas Illegales gemacht habe. Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin so langweilig, ich gehe in Kinos und vielleicht knutscht man ein bisschen rum, aber das ist ja nicht verboten. Jetzt freue ich mich aber auf deine Geschichte und lehne mich mal 10 Minuten zurück.
Nein, nein, nein. Ich fand auch früher das natürlich ganz toll, dass das Kino so eine Art Ermöglicherin war für das Knutschen. Und hätte mir eigentlich auch gewünscht, einmal irgendwie so Sex oder so hätte ich gerne mal im Kino gehabt. Aber es hat sich irgendwie nie ergeben, weil du musst ja quasi eine leere Vorstellung bekommen und dann auch noch in einer Konstellation da sein, wo das die andere Person auch mitmachen möchte. Also das hat mich leider nie ereilt. Ich kann mich mal erinnern, dass ich bei Fear and Loathing in Las Vegas, so ein relativ langatmiger Drogenfilm mit Johnny Depp, basierend auf dem Buch von Hunter S. Thompson, dass ich da dann Red Bull Jägermeister mitgenommen hatte. Da war ich mit unserem Freund Uli da und weil es so ein Drogenfilm ist, wollten wir uns da so volllaufen lassen, mussten aber dann die ganze Zeit austreten gehen, sind halt ständig immer zum Pinkeln raus, dass es uns dann irgendwann gelangt hat. Dieser Film ahmt ja auch ein bisschen so einen Drogenrausch nach und ein Drogenrausch kann ja auch einfach immer zu lang sein, dass man irgendwie nicht runterkommt. Deshalb ist der Film auch so lang und wir hatten es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten. Das war schon das Illegalste, was ich gemacht habe. Schnaps im Kino getrunken.
Ich hatte gerade, wenn du den Traum noch erfüllen willst und mal Sex im Kino haben willst, ich habe mich gerade gefragt, ob die Melania-Doku noch irgendwo läuft. Weißt du musst dir einen Film aussuchen, wo dann niemand reingeht.
Ach so.
Das ist ja auch schwierig. Also, und dann noch glaubhaft machen, dass einen, der aber auch noch irgendwie interessiert aus irgendeinem, weißt schon.
Ja, gute Idee. Ja, also wer gerne mal mit mir ins Kino gehen möchte, ohne Gott. Hintergedanken.
Ja, aber echt, jetzt nicht mehr.
Dann haben wir kommen aus dem Kino und wir müssen es noch ansprechen, weil es gehört einfach dazu, vorhin schon angeteased, der B-Plot knallt rein. Irgendwo wird ein Einbruch verübt und Helga Götze wird auch da, die arme Frau, Zeuge davon. Und dann wird später dieser Einbrecher sie auch noch heimsuchen.
Hatte ich wirklich ein bisschen Probleme. Also sie sind zusammen, sie kommen raus, sagen Helga Götze hier, das ist ja fies, was der gemacht hat. Dann lädt sie die beiden auf, weiß ich nicht mehr was, ein. Dann sind sie im Café, dann trennen sie sich, dann bringt Tarzan Gabi mit dem Fahrrad nach Hause. Wahrscheinlich wird da auch noch schön gebützt unter einer Laterne, ne? Während Kommissar Glockner oben aus dem Dachfenster guckt mit wütendem Blick. Und dann fährt er zurück, fährt wieder an dem Café vorbei und sie ist aber immer noch da und schreit, weil sie nämlich beim Wegfahren einen Einbrecher überrascht hat. Wo ich mir auch denke, so, und da hat es jetzt eine halbe Stunde gelegen und geschrien oder was. Also das funktioniert, das ganze Plotting funktioniert da eigentlich schon nicht mehr. Aber so kommt der B-Plot rein. Ja, das ist richtig. Sie überrascht einen Einbrecher.
Das ist, glaube ich, weil alles immer so sehr einfach und sehr linear erzählt wird, brauchte Stefan Wolf immer auch diese zwei Fälle, um irgendwie auf die Länge zu kommen. Weil du sonst halt zu sehr so Detektivarbeit erzählen müsstest, die es ja auch nie gab. Und deshalb sind dann immer so zwei Fälle und die häufen dann irgendwie schon genug Handlung an, dass es für ein Buch oder für ein Hörspiel reicht. Ich würde aber sagen, Felix, schlag mich nicht, wir vernachlässigen diesen B-Plot und bleiben in Lerchenbach. Oder, wie auch gerne gesagt wird, einer der bekanntesten Fehler, Lerchenberg. Es gibt tatsächlich einen Moment, wo der Sprecher zu dem Hörspiel Hexenjagd in Lerchenbach einfach Lerchenberg sagt und es ist mal wieder drin geblieben.
Am nächsten Tag, einem Sonntag, fuhren Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi zu Fräulein Götze nach Lerchenberg.
Ja, da war er gedanklich schon bei seinem nächsten Job beim ZDF wahrscheinlich, auf dem Lerchenberg.
Ach so, verstehe. Ah, wie du. Der Felix arbeitet ja auch für das ZDF.
Nee, nicht mehr. Offiziell nicht mehr, nee.
Ah ja, inoffiziell, ne?
Als Agent.
Schwarzarbeit, dachte ich, willst du sagen.
Ach so, nee. Ich habe mal tatsächlich fürs ZDF gearbeitet, ist aber jetzt nicht mehr so. Naja, nee, aber ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe versucht, drauf zu achten, aber mir ist Lerchenberg nicht aufgefallen.
Also ich muss fairerweise sagen, das habe ich auch gesehen im Internet. Hat es natürlich, irgendwo steht das, wenn das sowas passiert. Aber ob mir das aufgefallen wäre beim Hören, da bin ich mir nicht so sicher. Dann lass uns jetzt mal zu meiner Lieblingsszene kommen. Das ist im Endeffekt die Klimax. Und zwar Klößchen fährt mit den anderen nach Lerchenbach. und hat ganz viel Schokolade dabei. Verständlich, die Figur, sie lebt von Schokolade, wir lieben sie dafür. Und wo soll man die Schokolade mitführen, wenn nicht in der Hosentasche? Aber dann fahren sie halt im Sommer dahin und dann ist ihm die ganze Schokolade in der Hosentasche geschmolzen und er hat einen riesigen braunen Brei an seinem Hintern kleben.
Ich will nur noch Klößchen sehen.
Klößchen, wie sieht's mit deiner Hose aus?
Die Hose? Ach so, ich bin noch dabei, den Schokoladenbrei zu mir zu nehmen. Schmeckt auch warm ganz gut.
Da kann man nichts machen. Der kratzt die braune Pampe aus seiner Hosentasche und isst sie. Also ich möchte nicht wissen, was sich in diesem Brei gemischt hat. Wahrscheinlich Tannennadeln, Papierschnipsel, Stofffäden und Staub und Kleingeld. Na dann, guten Appetit.
Danke. Eben habe ich auf meinem Pfennig gebissen.
Also das ist wirklich so sympathisch und auch so diese, weißt du, so ein bisschen wie Stand by Me oder meinetwegen Chick von Wolfgang Herrndorf. Also so ein bisschen so ein kleines Road-Movie mit so Jugendfiguren zu haben. Also da kommt da schon was rüber. Also es ist so sympathisch und man ist selber, finde ich, mit beim Radeln. Es ist schönes Wetter und dann passiert dem einen lustigen Vogel dann wieder sowas und dann isst er noch da den braunen Brei aus der Hose und isst noch Büroklammern mit. Ja, ich habe das auch noch mal nachgelesen in dem Buch. Da wird's dann auch noch schön ausformuliert später. Er muss ja dann eine neue Hose bekommen bei Helga Götze. Das hat's nicht ins Hörspiel geschafft, aber die hat dann noch von dem verstorbenen Vater, der war scheinbar ein Riese und Klößchen ist ein Zwerg, hat sie einen Nadelstreifenanzug, den muss dann Klößchen anziehen. Und weil Klößchen so klein ist, Achtung, zieht er die Hose an und mit dem Gürtel macht er sie sich direkt unter dem Hals zu. Also er ist quasi eine wandelnde Hose. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber es gibt ein schönes Bild. Es ist ja ganz viel gezeichnet auch in den TKKG-Büchern. Und man sieht ihn da, wie er quasi eine wandelnde, riesige Hose ist.
Mit dem Schritt sozusagen auf Hälfte der Länge genäht. Sonst geht das ja gar nicht, dass er sich bis ganz hoch zieht.
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass der Unterkörper von diesem verstorbenen Vater so groß war wie der Leib von Klößchen. Dann geht es ja.
Naja.
Felix, da legt er.
Aber echt.
Da legt der Hase im Pfeffer. Ja, also das hat mir jedenfalls sehr gut gefallen, dass sie da hinfahren und dann in diesem gruseligen Dorf aufschlagen. Dann sind sie eben in diesem ungastlichen Dorf und ich finde es sehr gut für dieses Hörspiel und dann merkt man aber, dass TKKG wirklich eine große Wirkmacht mit sich bringen, wenn Tarzan es dann diesem Max Jocher zeigt. Max Jocher ist mittlerweile wieder aus dem Gefängnis entlassen und wendet sich natürlich auch sofort wieder gegen Helga Götze.
Du meinst aber Harry, Max ist ja der kleine Bruder.
Alle in den Sack rein, draufschlagen, triffst du immer den richtigen, aber so genau sollte man sein, Harry Jocher. Harry Jocher hören wir jetzt, wie er hier endlich in seine Schranken gewiesen wird. Das finde ich schon einen kathartischen Moment, da hat man das Gefühl, hier fällt so ein bisschen was ab. Die Frau ist nicht mehr alleine.
Da, er hat seine Zigarette auf ihr Auto geworfen. Jetzt wird's aber Zeit, dass ich endlich den Rasen springe. Jeder Heim schreit schon nach Wasser. Wo soll ich anfangen, Fräulein Götze?
Hey du, bist du verrückt geworden? Du frisst mich nass. Aufhören! Aufhören!
Ach du grüne Nonne, sowas. Das tut mir aber leid. Tausendmal Entschuldigung, mein Herr. Selbstverständlich erstatte ich Ihnen die Kosten für die Sonnenenergie, die zum Trocknen Ihrer Kleidung erforderlich ist.
Macht 18,5 Pfennig.
Leider habe ich nur 20 Pfennig bei mir. Können Sie rausgeben?
Das werdet ihr mir büßen. Das wird euch noch leid tun, ihr Gesindel.
Ja, also ansonsten erinnert mich Lerchenbach auch schon an so AfD-Hochburgen. Also ich weiß nicht, ob du Jamen kennst. Das ist ja so ein Ort im Osten, wo es da so ein Festival dann gibt immer.
Da haben ja ganz viele große Bands auch schon gespielt, die sich da solidarisiert haben mit diesem Paar, ist es glaube ich, die da quasi so die einzigen Nicht-Rechten sind oder eine der wenigen und die dann da auch sich da offen so gegen stellen. ist aber auch eine Realität, die ist, das ist auch fast schon Folklore, dass man sowas immer im Osten verortet, weil das ist ja längst auch in Westdeutschland schon längst angekommen. Also Richtung, von hier aus so Richtung Aachen gibt es auch Dörfer, die sind quasi, wo dann irgendwie so kleine Ortschaften, die dann vielleicht auch sich geleert haben, die Leute ziehen weg, Häuser werden frei. Mhm. Und da gibt es auch diese klassischen Fälle, dass dann irgendwie so neue Leute herziehen, die kennt man nicht und die sind dann total nett und dann machen die irgendwie ein Kinderfest und sonst was und plötzlich entpuppt sich das auch eben so analog ein bisschen wie zu diesem Hörspiel als irgendwie Leute, die da eine extrem rechte Gesinnung haben und dann so anfangen, das so ein bisschen so den Dorfgeist so ein bisschen umzustülpen. Das gibt es in Westdeutschland auch reichlich mittlerweile.
Vielen Dank. Das finde ich auch wichtig, dass das nicht so eine Projektion ist, die man dann immer im Osten agiert. Es gibt ja auch hier, wo ich wohne in Frankfurt, spricht man auch immer von dem braunen Gürtel. Also auch hier gibt es schon etwas ungastlichere Käffer. Und genau, ich wollte noch sagen, Jamen, die beiden, die das machen, sind Horst und Birgit Lohmeier. Also das nochmal hier, Props in Nordwestmecklenburg machen die da dieses Festival und leben auch offensichtlich in so einem Dorf, wo dann die Vorstellung von Gleichberechtigung von allen EinwohnerInnen dann nicht gilt.
Ich habe auch gestern gelesen, witzigerweise passt auch indirekt dazu, dass das Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt, also das AfD-Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt, rausgekommen ist und da wird unter anderem gefordert, die Schulpflicht abzuschaffen. Und das ist, also da frage ich mich auch wirklich so, wer ist da Zielgruppe und was genau ist der Plan dieses gesellschaftlichen Umbaus? Also da bist du ja wirklich dann, wenn du das mal konsequent denkst, da bist du ja wirklich wieder im 19. Jahrhundert und irgendwie völkische Großfamilien erziehen ihre Kinder alleine zu Hause. Also
das ist wirklich irre. Ja, ich denke, das ging los mit dem Impfen, wo man dann das Gefühl hat, so nein, das lasse ich mir nicht von dem Staat jetzt sagen. Und dann ist dann auch der nächste so, ja, wo hat der Staat noch Einfluss auf mich? Ah, meine Kinder werden gelehrt. Ja, bestimmt nicht mit dem, was sie hören sollen. Ein Irrsinn, das da immer noch weiter zu drehen. Und um zu glauben, dass so eine Errungenschaft wie ein Gemeinwesen etwas ist, was von außen draufgesetzt wurde. Also der Wunsch, dass sich jemand organisiert, dass es eine Feuerwehr gibt, dass die Kinder erzogen werden, das kam doch aus der Gemeinschaft. Und da jetzt so zu tun, als wäre das etwas von außen aufgesetztes, das man bekämpfen müsste, gruselig.
Ja, ich finde es auch, muss ich auch mal sagen, ich habe das ja auch viele Jahre, also jetzt schreiben wir echt ab, aber das möchte ich noch kurz loswerden. Es ist auch so witzig, weil so getan wird, als gäbe es sowas wie eine neutrale Erziehung und die sei nicht leistbar in einer staatlichen Schule oder so, ne? Und der Witz ist ja, man müsste da vielleicht auch mal drauf schauen, so wie sind Kinder eigentlich? Also wenn du Kinder sich selbst überlässt, wenn du mit die, ne, wenn du da eben nicht irgendwas indoktrinierst oder denen sagst, das ist richtig, das ist falsch, Kinder sind Antirassisten. Es tut mir echt leid für die vielen rechten Familien, aber das natürliche Grundgesetz der Kinder ist, dass die einfach miteinander spielen, sich entweder leiden können oder nicht leiden können. Aber Hautfarbe oder Herkunft oder Religion spielt da überhaupt keine Rolle. Die Konzepte gibt es nicht bei Kleinkindern. Das musst du von außen hereintragen, wenn du es anders haben willst, so, ne? Das heißt, die natürliche Ausgangsform ist erstmal, Kinder sind relativ soziale Wesen und relativ antidiskriminierend, so, ne? Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die staatlichen Schulen da, dass da so die Kinder indoktriniert werden und da so viel beigebracht werden. Ich glaube eher, dass es da auch ganz schön konservativ zugeht mitunter bei vielen Lehrenden, ne? Und es wird immer so getan, als sei das so irgendwie, als wären die Kinder und Jugendlichen so in der Mitte und dann müsste ich das jetzt irgendwie da, wir sind jetzt eher konservativ in meiner Familie und so. Nein, sorry, so ist es halt eigentlich nicht. Also wenn jemand die ganze Zeit versucht schon von Kindesbeinen an da irgendwie den Geist reinzutragen, dann sind es die Rechten, weil es ist ganz schön anstrengend mitunter, glaube ich, da den Kindern beizubringen, seid mal Rassisten. Das ist echt Arbeit, denke ich mal.
Schönen Dank für diesen Redebeitrag, Felix. Punkt. So, dann kommen wir doch mal zu einem dieser von Felix so beschworenen Kinder, diese unschuldigen Wesen, diese Kindgötter, wo alles noch in Ordnung ist. Wir treffen sie hier in Form von einem goldigen Kind, was ich sehr liebe. Das ist tatsächlich einer der guten Jokes, die Stefan Wolf mal hatte, und zwar Peter Bärbelmann. Also das Kind heißt Bärbel Petermann, aber versehentlich spricht Tarzan sie so an. Wir hören's mal.
Hey, wie heißt du eigentlich?
Bärbel Petermann.
Also, die Leute, die sowas behaupten, die lügen, Bärbel, weil sie entweder dumm sind oder es nicht besser wissen. Und es ist eine Lüge, dass Fräulein Götze eine Hexe ist.
Vielleicht lügst du jetzt.
Warum sollte ich?
Weil es dir Spaß macht.
Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass mir Lügen keinen Spaß machen. Komm, wir gehen mal zu ihr und du sagst ihr guten Tag. Fräulein Götze, wir haben Besuch. Das ist Peter Bärbelmann. Bärbel Petermann natürlich.
Ist der Gag dann auch im Buch drin?
Ja.
Das ist sein eigener, weil da hätte ich jetzt gedacht, da sitzen die da in Hamburg und kriegen das Skript und denken sich so, ey, Bärbel Petermann, das ist so ein Kunstname, dann machen wir doch mal einen Gag draus, so, ne?
Du weißt, da, wo die sitzen in Hamburg bei dem Hörspiel, da wissen sie noch nicht mal, wie der Ort heißt, um den es geht. Ja, diese Szene ist auch ganz wichtig. Sie wird uns noch zu zwei anderen Themen führen. Also ich möchte ihn erstmal inhaltlich auflösen.
Ja.
Also da gibt's eben dieses Mädchen, es tut mir leid, a boy named Sue, ich kann dieses Mädchen immer nur Peter Bärbelmann nennen. Die hat dann auch schon Angst vor der Hexe. Also das ist ein Kind aus dem Dorf. Und dann wird sie so herangeführt, so, ach hier, guck mal, du kannst ja Erdbeeren von der Frau bekommen. Und die ist doch ganz okay. Hey, und sie ist gar keine Hexe. Und dann wird das Kind halt quasi so ein bisschen umgedreht. Also die ist dann pro Helga Götze. Und ich fand das aber deprimierend von der Vorstellung her. Weißt du, du hast so einen Shitstorm gegen dich, der ungerechtfertigt ist. Und dann musst du jetzt scheinbar zu jedem einzelnen Arsch persönlich hingehen und ihm beweisen, dass du ein guter Mensch bist oder dass du dieses und jenes nicht getan hast, dass du dafür nicht stehst. Und das ist ja völlig ermüdend. Da ich finde, man sieht an Peter Bärbelmann eher, wie krass das ist, wenn man eben von so einer Mehrheit da so umgepflügt wird. Weil du müsstest jeden Einzelnen ansprechen. Und das geht nicht und so exemplarisch funktioniert es, aber ansonsten hast du eigentlich keine Chance. Also ich fand, da hat man so eine Vergeblichkeit gesehen. Also in dem Buch oder in dem Hörspiel soll es uns eher zeigen, so ach guck mal, die Leute sehen doch, dass das nicht stimmt. Ja, aber man muss es ihnen zeigen und wer hat die Kraft, dann muss das Opfer wieder diese ganze Arbeit übernehmen, um eben das umzudrehen. Währenddessen die Täter irgendwas behaupten können und da fein raus sind und sich auf ihre Hasslawine verlassen können.
Ja, du darfst aber nicht vergessen, Jesus hat ja auch mal so angefangen, ne? Weil du gerade gesagt hast, so, das musst du jeden Einzelnen überzeugen. Ja, so ist das dann halt, wenn du was Neues in die Welt tragen willst, dann musst du klein anfangen und dann hoffst du auf den Schneeballeffekt.
Der Peter Bärbelmann ist der Jesus für uns TKKG-Fans.
Nee, in dem Fall ist Tarzan der Jesus.
Ja, der erklärt es dir ja. Da hast du recht. Aber Felix, jetzt kommen wir ja zu der Sache. Die ganzen Leute sind ja nur dran geblieben, weil du am Anfang gesagt hast, hier kommt der größte Fehler der TKKG-Geschichte. Und zwar schließt er sich an diese Szene mit der kleinen Bärbel, mit dem kleinen Peter. Wollen wir sie erst hören oder möchtest du erst was dazu sagen?
Ich glaube, es ist so kompliziert, wir müssten es erst hören, bitte.
Dich kenne ich doch. Du wohnst am Ortsanfang neben der Schmiede, nicht wahr? Und deine Mutti arbeitet im Gasthaus.
Ja, heute leider auch. Sonntags immer. Sie ist Serviererin.
Und sie soll sehr tüchtig sein, wie ich gehört habe. Warte, ich hole dir Erdbeeren.
So, und da muss ich sagen, mir ist das tatsächlich beim ersten Mal hören aufgefallen. Also jetzt beim ersten Mal hören. Früher ist mir das nicht aufgefallen. Und zwar, dass ich dachte, was ist denn mit Gabi los? Was hat die denn für eine Stimme? Und dann merkte ich, das ist natürlich nicht Gabi. Die Sprecherin, die wir eben gehört haben, ist nicht Veronika Neugebauer. Und sie hat auch kein Wissen von Veronika Neugebauer, weil das bezieht sich ja auf die Dorfgemeinschaft. Ja, muss ja jemand aus dem Dorf sein. So, haltet euch fest. Ich habe es dann auch beim Googlen gefunden. Eine These, was das sein könnte. Und ich halte sie für sehr richtig. Und zwar, und das ist wirklich Wahnsinn, die Lehrerin heißt Helga Götze. Und offenbar muss es so gewesen sein, dass da vielleicht im Skript stand Götze oder Fräulein Götze, wird sie auch gerne genannt, oder Lehrerin Götze. Und an dieser einen Stelle, wo mit dem Kind geredet wird, stand plötzlich Helga. Und irgendwer, der die Besetzung gemacht hat für dieses Hörspiel, ist dann offensichtlich durch das Skript gegangen und hat geguckt, wahrscheinlich haben sie jetzt wirklich händisch durchgeschaut, wie viel Sprecher brauchen wir eigentlich, was gibt's denn hier? Alle, klar, die Detektive oder die Jugendbande, bla bla bla, Erzähler und so weiter. Und dann ist hier noch eine Helga. Sagt zwar nur einen Satz, aber okay, dann wird die besetzt. Und quasi, es wurde sich die Szene durchgelesen und es wurde gar nicht verstanden, wer diese Figur ist, falls es sich jemand durchgelesen hat, sondern hat einfach eine jugendliche Sprecherin besetzt, die hier als Phantomrolle plötzlich auftaucht. Also hier taucht für diesen einen Satz eine Figur auf, die es überhaupt nicht gibt. Finde ich fast unheimlich. Die sagt diesen einen Satz und ist wieder weg. Und dann redet Frau Götze weiter und man merkt, nee, das ist eigentlich ein ganzer O-Ton hätte das sein müssen. Sie hätte das alles sagen müssen, denn das ist ja ihr Wissen.
Ja.
Und im Buch ist es ja auch, glaube ich, so. Und dadurch, durch viele, viele Filter ist das gegangen. Skriptbearbeitung, Besetzung, Regie, Schnitt. Und keiner hat sich gedacht, irgendwie ergibt das hier alles überhaupt keinen Sinn. Weil den Satz hättest du ja dann auch, wenn du es später gemerkt hättest, hättest du es ja auch einfach rausnehmen können. Wäre auch kein Problem gewesen, ne? Aber es hat original niemand gerafft, dass hier einfach, weil da die Figur nicht einheitlich benannt war, eine zweite Sprecherin draufgesetzt wurde, die überhaupt nicht existiert. Wahnsinn.
Eine wirklich tolle These, die du und die verrückten Internet-Fuzzis da aufgestellt haben. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das nicht wusste und auch nicht gehört habe. Dann hast du es mir natürlich jetzt hier mitgeteilt und es ist total auffällig. Ich habe im Buch nachgeschlagen. Es ist tatsächlich eigentlich der O-Ton von Helga Götze, der sich dann aufgeteilt wird in diese Zufallsfrau noch. Aber ich hätte jetzt gedacht, es ist etwas einfacher, dass sie gemerkt haben, so, wir brauchen noch diese Information mit der Schmiede. Die hat damals die Darstellerin nicht eingelesen von Helga Götze. Wir lassen das jetzt nochmal jemand anderen lesen. Bisschen willentlicher.
Ja. Auch denkbar, aber die Frage ist natürlich, ist das so wichtig?
Ja, und warum steht sie dann in dem Skript unter Helga? Ja, also?
Ja. Also wir haben wirklich die Sprecherliste, schaut euch an, falls ihr die Kassette habt. Ich glaube, später ist es dann rausgekürzt worden, als sie einen Fehler gesehen haben. Und dann steht da einfach dann Max Jocher, Harry Jocher, dann steht da Helga Götze, also die Lehrerin, dann geht's da weiter mit den Figuren und drunter steht einfach nochmal Helga Doppelpunkt. Hey, wir haben einfach in diesem Hörspiel, was ja eh schon jetzt so ein Medium ist, wo man ein bisschen kenntlich machen muss, wer zu wem gerade spricht, haben wir einfach zwei Frauen, die Helga heißen. Why not? Ne? Also auch da hätte man auch merken können, irgendwie ist das ein bisschen schräg hier, oder?
Wirklich ein spektakulärer Fehler, der hier drin steckt.
Aber schön.
Auf jeden Fall, das ist ja, wie ich immer sage, Felix, das Salz in der Suppe. Wenn das hier alles total stromlinienförmig funktionieren würde, was hätten wir denn dann den Leuten da draußen zu erzählen? Gar nichts.
Stimmt.
Dann wollen wir mal langsam zum Finale übergehen. Und zwar fand ich es sehr konsequent, dass Kommissar Glockner hier eine sehr wichtige Rolle hat. Der taucht zum Schluss auf oder gegen Ende auf. Also nicht, er kommt nicht erst, um den Fall aufzulösen beziehungsweise die Auflösung zu übernehmen, die TKKG ihm präsentieren, sondern er springt da ein und setzt auch etwas entgegen, weil dieser Harry Jocher, dieser Max Jocher, Erwin Jocher, diese ganze Familie so mächtig ist, dass die Kinder zwar mal so einen Akzent setzen können, wir haben es ja gehört, dass Tarzan ihn da nass spritzt, aber im Endeffekt ist es doch eine Kraft, gegen die sie machtloser sind als sonst. Sonst legt Tarzan halt jeden irgendwie aufs Kreuz mit Judo und fertig, aber hier ist es einfach gruseliger, was ihnen entgegenkommt und da ist es toll, dass Kommissar Glockner so als Erwachsener da reingrätscht. Wir hören mal.
Ich übernehme die Kosten.
Und Sie meinen, damit ist es getan, hä? Ihr Sohn hat einen Einbruch begangen. Er ist erst vor wenigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden. Mit Milde kann er nicht mehr rechnen.
Ich weiß genau, hinter diesem Einbruch steckt nur Hexerei. Die Götze hat Harry dazu veranlasst. Hexerei ist das, jawohl.
Noch ein Wort, Herr Jocher, und ich lasse Sie durch Gerichtsbeschluss auf Ihren Geisteszustand untersuchen.
Also, dass jemand so mit so einer Autorität da reingeht gegenüber diesen autoritären Figuren und da halt eben sowas durchsetzt, diese Aggression in ihre Schranken weist. Also ich finde, hier macht Kommissar Glockner wirklich einen sehr guten Job. Also nicht nur für den Fall, sondern auch für das Befinden, das man selber hat, wenn man das hört. Ich habe mich sehr gefreut, dass der dann hier mal den Grenzen setzt, die sie offensichtlich in ihrem Scheißkaff nicht haben und die ihn auch Tarzan nicht mit einem Arm umdrehen einbläuen könnte.
Ja, das ist ja Erwin Jocher hier, der Familienvater, ist ja, der agiert hier so ein bisschen wie Donald Trump. Also es geht ja auch viel um alternative Fakten. Er versucht es immer erst mit der Lüge. Nein, nein, mein Sohn war zu Hause. Dann sagt Tarzan, ja, ich habe ihn doch gesehen. So, ah ja, 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 da habe ich mich getäuscht. Aber die Hexe, dies, das, jenes. Ne? Also er kommt dann immer mit dieser Hexenwelt auch und benutzt die quasi auch als Argumentation für das, was er da irgendwie abstreiten möchte. Und das ist schon, da agiert dann eben, wie du sagst, Kommissar Glockner auch dann so wie jemand, der, ne, der droht ja die ganze Zeit, ich kann sie auch aufs Präsidium einladen, ich lasse sie auf ihren Geistesstand untersuchen und so weiter, ne, da ist, das ist im Prinzip genauso wird Polizeiarbeit in Deutschland mittlerweile auch oft sein. Dass du ständig Leute hast, die dich mit irgendeiner Scheiße voll labern, also dich komplett belügen wollen oder wenn sie sehen, das klappt nicht, dann irgendwie so, nein, das war ja ganz anders und hier und hören sie mal und überhaupt und sie sind doch eh, ich akzeptiere ihren Staat eh nicht und ich kenne das alles nicht an. Also das hast du ja ständig wahrscheinlich, da musst du ja immer so Riegel vorschieben, so alles klar, keine Zeit mehr, dann kommen sie bitte auf die Wache und so. Ne? So stelle ich mir das wirklich vor heutzutage.
Also so erlebt man es ja auch, du hast gesagt, auch in der großen Politik, dass eben nicht mehr geguckt wird, was ist die Wahrheit und wie kann man die bewerten und wie kann man danach handeln, sondern dass es völlig egal ist. Also du sagst einfach das Gegenteil und es ist offensichtlich falsch und es hat genauso viel Geltungsmacht plötzlich. Und das finde ich sehr beruhigend, dass hier Kommissar Glockner da die Exekutive durchsetzen kann gegenüber solchen Figuren.
Ja,
ja, wie geht's alles aus? Felix, jetzt einen schönen Spoiler raushauen. Hat's ein Happy End? So viel kannst du vielleicht verraten.
Ja, das geht gut aus. Es stirbt niemand.
Ach, ja.
Es gibt ja, man muss ja auch sagen, ich erzähle das jetzt eben nicht alles nach, weil hört es euch doch einfach an. Es gibt ja nicht nur einen B-Plot, es gibt ja eigentlich auch noch einen C-Plot. Wenn man dann wirklich das mit dem Vater von der Bärbel noch nimmt, der dann von jemandem und so weiter. Also das eigentlich ist das ganz, ganz gut konzertiert alles. Ne? Passiert relativ viel am Schluss. Und die Jochers müssen dran glauben.
Der C-Plot ist eigentlich der bessere B-Plot, denn der gibt dem zum Schluss tatsächlich noch so einen Twist, der ermöglicht es dann auch, dass die Familie Jocher nochmal tiefer in justiziable Probleme geritten wird. Also der ist recht wichtig, dieser B-Plot mit dem Einbruch und das kann man wirklich vernachlässigen, aber schön, dass da nochmal was, ein drittes Verbrechen plötzlich auftaucht und die Sache dann nochmal ganz anders erscheinen lässt.
Würde ich übrigens nur mal, ne?
Ja.
Wir wollen ja nicht immer nur die Fiktion hier bewerten und immer sagen, wie scheiße alles ist. Hier nur mal reingeschrien, also für, falls eine Fortsetzung gemacht werden sollte, ich würde mich gerne bereit erklären, sozusagen das Revenge-Ding zu schreiben, wenn Bärbel Petermann erwachsen ist und dann auf die mittlerweile entlassenen Mörder ihres Vaters dann so eine weltweite Rache, so ein Rachezug dann inszeniert. Da hätte ich Bock drauf auf die Erzählung, wie die dann sozusagen sich rächt.
So Kill Bill mit Bärbel Petermann.
Genau.
Peter Bärbelmann natürlich.
Ja, der Gag muss drin bleiben.
Ich würde gern mit dir nochmal über zwei Sprecher reden. Das war etwas, was mir auch aufgefallen ist. Und zwar, es sind natürlich wieder mal die Jochers. Wir haben Erwin und Harry Jocher, Vater und Sohn. Es gibt noch den kleineren, den Max Jocher. Das ist Jens Wawritschek. Das ist Peter Shaw. So, aber Erwin und Harry Jocher, Felix. Ich habe diese beiden gehört und habe mich einmal gefragt, so mein Gott, wie viele verschlagene Männerstimmen hatte eigentlich Europa in den 70er, 80er Jahren zur Verfügung? Sind ja zwei sehr gruselige Figuren. Aber ich habe mich gefragt, als dann, man lernt erst, glaube ich, Erwin kennen, den Vater. Und dann kommt sein Sohn.
Ja.
Und sein Sohn klingt viel älter als er. Hören wir das doch mal.
Geben Sie es zu, Herr Jocher.
Nein, ich habe nichts auf die Umschläge getan. Gib her, hier, ich beweise es. Na, es schmeckt fantastisch. Kein bisschen Gift.
Hören Sie auf, Harry.
Glauben Sie mir jetzt, Herr Kommissar, ich bin kein Giftmörder.
Bravo, Harry, jetzt müsste ein Blinder merken, dass hier nirgendwo Gift ist. Nee, Harry, was ist denn?
Harry, mein Junge.
Ich bin vergiftet.
Ja, das fand ich auch faszinierend. Ist mir auch tatsächlich sofort aufgefallen. Der ist viel zu alt besetzt. Der kann ja auch nur ein paar Jahre, oder der wird ein paar Jahre älter sein als Jens Wawritschek. So, der müsste eigentlich viel jünger klingen, ne? Der hat ja, also, der hat dann ja einen Führerschein gerade gehabt. Und also, der wird auch so Mitte 20 vielleicht sein, würde ich mal sagen, ne? Aber der klingt wie ein 60-Jähriger. Das ist schon stark.
Ja, also ich habe es mir natürlich jetzt auch mal aufgeschlagen. Also Erwin, dieser unangenehme Patriarch, der war zu Zeiten des Hörspiels auch erst 52, aber dem nimmt man das ab, dass er da irgendwie schaltet und waltet. Und dann kommt sein Sohn, das sind Günther Lüdke und Paul Edwin Roth, über die sprechen wir hier. Und dann kommt sein Sohn, der war damals 64 Jahre, 12 Jahre älter als sein Vater. Man hätte die ja wenigstens tauschen können.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl Erwin, die Stimme fand ich richtig toll. Also die kennt man natürlich auch aus anderen Sachen. Aber den fand ich sehr, sehr, sehr überzeugend. Und der hat auch so ein bisschen dieses Patriarchale, so einem Subton hat er das gut rübergebracht. Die Stimme an sich finde ich gar nicht irgendwie verschlagen oder so. Aber das ist eher, wie er es spielt. Und das fand ich sehr überzeugend. Und der andere so, es ist schon ein bisschen wild.
Ja, ja, stimmt, stimmt. Also Erwin Jocher hat so diesen Machtanspruch, also dieses etwas der Pate-mäßiges, das bringt er gut rüber. Währenddessen der entlassene Greisesohn Harry, dem hört man auch schon an, dass er einfach dumm und gemein ist. Und, ja, aber wir nehmen es so, wie es hier ist, und es hat uns ja auch gefallen.
Das stimmt.
Wir haben das jetzt in die Garage gefahren. Wir haben jetzt nicht das Ende direkt verraten, aber nochmal erwähnt, es gibt da nochmal tatsächlich einen kleinen Whodunit-Moment, dass irgendwas aufploppt, was man vorhin tatsächlich nicht sofort geahnt hat. Das ist ja schon sehr selten bei TKKG. Das ganze Szenario ist sehr, sehr stimmungsvoll. Die Bedrohung ist diffuser als sonst, wenn es halt vielleicht ein Einbrecher ist, gegen den gekämpft wird, sondern dieses ganze böse Dorf hat mich auch erinnert an Das finstere Tal, ein Horrorfilm mit Tobias Moretti. Von dem weiß ich nur über Auftrag Kartoffelfilm, aber den habe ich mir deshalb auch mal angesehen. Also irgendwie sehr stimmungsvoll, sehr gelungen. Wie möchtest du hier rausgehen?
Mit dem Gefühl, dass in Lerchenbach wieder alles stimmt. Falls da jemals was gestimmt hat, weiß man ja auch nicht, ne? Aber auch hier kehrt Ruhe ein und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde das, wie gesagt, immer toll, diese Geschichten, die so außerhalb des Internats spielen, außerhalb der Stadt. Ich finde es auch immer blöd, wenn dann immer hängen sie zu Hause rum bei Klößchen und dann bei den Glockners zu Hause. Das finde ich immer relativ langweilig. Das merke ich mir noch weniger als das hier. Ne? Aber da gibt es ja viele Folgen, die dann auch immer so, wo sie durch den Wald fahren und irgendwas beobachten. Das finde ich eigentlich die schönsten, diese Sommerfolgen.
Ja, da spürt man eben auch, wenn man älter ist, dass es so eine Clique geben kann mit anderen Kindern. Und natürlich ist die irgendwie fühlbarer, wenn du nicht zu Hause bist. Also wenn du irgendwo bist, was du nicht kontrollieren kannst, wo nicht gleich die Eltern reinkommen, sondern du bist irgendwo anders und musst dich da diesen Gegebenheiten anpassen und gucken, auf was du da triffst. Und dann eben auch diese schönen Momente, das mit dem Kino ist wirklich gut gemacht, der Einstieg, die Sache mit Klößchen und der Schokolade, das ist wirklich sehr unterhaltsam, sehr sympathisch. Also für mich wirklich eine der Top 3 Folgen dieser Serie. Dann können wir jetzt theoretisch nach Hause gehen, unsere Verrichtungen tätigen oder was du so machst. Was
machst und du damit sage ich tschüss, bis in einen Monat. Ach so.
Aber es gibt hier eine wiederkehrende Rubrik, die auch heute nicht vergessen werden darf. Und zwar das Quiz. Felix, nochmal hinten raus richtig Spannung erzeugen bei Ausnahme der Rose. Denn auch wir wollen gute Folgen produzieren. Und dazu gehört es, dass ich dir jetzt eine Quizfrage verlese. Und du musst sagen, wie die richtige Lösung ist. Aber ich gebe dir 4 Antwortmöglichkeiten.
Kein Problem.
Felix, Deine Spürnase ist sattsam bekannt in der Millionenstadt Leverkusen, Köln. Unter Bäumen erschnüffelst du zielsicher kostbare Trüffel. Aber findest du auch hier die richtige Lösung? Wie viele Folgen von den drei Fragezeichen und TKKG zusammengerechnet, denkst du, tragen das Wort Hexe im Titel? Kannst du das, du kannst aus dem Kopf einfach die einfach alle aufzählen und dann hast du es ja schon. Mhm. Soll ich dir ein paar Zahlen zur Auswahl geben? Sind es der Folgen 6, 7, 8 oder 10? 9 sind es nicht, Felix. So.
Allein das soll mich schon verwirren wahrscheinlich. Ich hatte nämlich 9, ich habe 9 schon hingeschrieben, durchgestrichen. Allein das bringt mich jetzt schon 3%, hat es bei der Leistung abgezogen. Nervt mich total. Also das Ding ist, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir auch nichts merken, keine Titel und sonst was. Ich würde, vielleicht auch falsch, ich würde aber behaupten, dass das eher TKKG-Folgen sind als drei Fragezeichen-Folgen. Aber ich weiß es nicht, weil, habe ich auch schon mehrfach erwähnt, und ich schäme mich auch nicht mal dafür, ganz viele drei Fragezeichen-Folgen kenne ich gar nicht, weil ich die nicht mehr höre aktiv. Deswegen bin ich da vielleicht auch nicht so drin, was die Titel anbelangt. Hexenhandy natürlich fällt mir ein. Boah, habe ich da jetzt... Also ich werde bestimmt welche übersehen im Kopf, aber ich behaupte, bei TKKG ist mir das Phänomen häufiger begegnet. Aber wissen tue ich gar nichts natürlich. Ich kann dir jetzt auch nicht groß was aufzählen.
Also du Hexenjagd in Lerchenbach kennst du und das Hexenhandy. Du möchtest also sagen 2.
Nein.
Gibt's auch gar nicht.
Gibt's nicht sozusagen Hexenburg bei TKKG? Gibt's da nicht sowas? Ich muss mal kurz nachdenken, ob das Wort Hexe irgendwo anders, also in einem anderen Wort noch auftaucht. Wo das sozusagen... Was? Ich glaube, es sind gar nicht so viele. Ich glaube, du willst mich da reinreiten. Ich sage A6.
Der Felix will nicht reingeritten werden und sagt A6. Und richtig ist 6.
Na?
Ein Wahnsinn, Felix. Also ich hatte das schon auch so ein bisschen ausprobiert mit Quitty Seeds und habe immer versucht, so wie welche Zahlen muss ich nennen, dass du nicht auf 6 kommst. Mhm. Und sie kam auch auf 6. Keine Ahnung. Ich werde es dir jetzt nochmal der Ordnung halber auch verlesen. Ja. Hexenjagd in Lerchenbach. Jetzt sind wir bei TKKG. Hexenjagd in Lerchenbach. Operation Hexengraffiti. Habe ich mit Dennis Herzog mal eine Folge gemacht. Klassenfahrt zur Hexenburg, hast du dich auch erinnert? Mhm. Nord-Nordwest zum Hexenplatz gibt es auch.
Nie gehört.
Und bei den drei Fragezeichen gibt es neben dem Hexenhandy auch den Hexengarten. Das sind 6.
Ja. Drei Fragezeichen und der Hexengarten, das habe ich noch nie gehört. Aber ich schäme mich null, denn es klingt auch schon echt nicht gut. Aber vielleicht höre ich es mir jetzt mal an.
Genau, ich hoffe, ich habe es richtig rausgesucht.
Stimmt.
Sonst hättest du natürlich, nein, also du hast richtig gelegen, Felix. Also ich beuge mich vor deinem maßlosen Intellekt.
Ah,
sehr gut. Oder deiner Kombinationsgabe.
Sehr gut.
Was können wir erwarten in der nächsten Folge?
Das habe ich mir tatsächlich noch gar nicht überlegt. Deswegen sage ich dazu auch nichts. Vielleicht einfach Angst in der 9a.
Ich habe ja gesagt, wir müssen dranbleiben an den Knallerfolgen. Also. Und ich würde auch bei Angst in der 9a, bitte schlagt mich nicht sagen wieder, das ist eine von den Top 3.
Genau. Neben Hexengraffiti und Hexenplatz am Millantor. Ich weiß nicht, wie es hieß. Vergessen.
Nee, die ersten 25 Folgen von TKKG sind für mich die Top 3.
Okay, alles klar. Verstehe.
Ich habe tatsächlich eine Serie entdeckt, von Lobi Lofi empfohlen bekommen. Die würde ich gerne, dass wir die beim nächsten Mal besprechen, und wollte dir vielleicht dein Vorschlagsrecht abkaufen. Du musst mal sagen, wie dein Preis ist, Felix.
Ja, ich sag mal so, beim Tiger-Team hat ja schon ein Paket mit 2 5-Euro-Scheinen und 3 Flohmarktbücher gereicht. Also hoch kann der nicht sein.
Okay, das Challenge accepted. Also ich hoffe, ich kriege das bei dir durch, denn ich habe meine Folgen schon geplottet und kann deshalb diese neue Impuls erstmal nicht umsetzen und muss versuchen, bei dir reinzukommen.
Wir schauen mal.
Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart bei Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele, Hexenjagd in Lerchenbach. Ich war Linus Volkmann, bei mir war
Felix Scharlau.
Macht's gut.
Wiederschauen.
Ausnahme
der Rose.